Radio Okie Talk, Radio Okie Talk, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr, der 29. Juli 2020. Willkommen auf Okie Talk im interaktiven Redesprachportal, der Talk von Mensch zu Mensch. Ja, ich freue mich natürlich wieder heute Abend den Diplom-Ingenieur Herrn Walter Meyer begrüßen zu dürfen. Und der Thomas Ulbrich wird heute Abend dieses Gespräch, was sicherlich ganz, ganz wichtig ist, heute hier euch begleiten und durchführen. Ich möchte hinweisen, am 12. 13. September unser Okie Talk auf WEC Festival. Genau, und schaut mal auf okietalk.com und dort habt ihr ein Programm stehen von Hauptbühne, Nebenbühne und ja, einfach mal reinschnuppern. Diplom-Ingenieur Walter Meyer, da heißt es, globale O2-Öko-Probleme brauchen globale Lösungen. Wir machen heute eine Reise, vor allem Lösungen mit Technologien. Dann heißt es politische Probleme und Lösungen, zum Beispiel juristischen. Das ist ein Punkt, den ich sehr wichtig finde. Und weiter geht's mit ökologischen Problemen. Alles sehr wichtig. Ich will gar nicht so viel reden. Ich mache einfach mal das Mikrofon wieder zu bei mir und sage einen wunderschönen guten Abend, lieber Walter Meyer und Thomas Tiger Ray hier auf Okie Talk, Thomas Ulbrich. Guten Abend zu euch.
Danke, guten Abend auch rundherum.
Schönen guten Abend euch allen, auch vor allem den ganzen Okie Talk-Hörern. Herzlich willkommen bei dieser wichtigen Sendung. Ich möchte vielleicht ganz kurz den Diplom-Ingenieur Walter Meyer vorstellen. Also er hat studiert, nämlich Land- und Forstwirtschaft in Wien auf der Bodenkultur. Und dadurch hat sich auch in seinem Leben ergeben, dass er halt sehr, sehr viele Leute kennt auf der ganzen Welt. Und die Software, die er entwickelt hat in den letzten 25 Jahre oder ich glaube noch länger, beschäftigt sich damit, dass die Erde von den Satelliten abfotografiert wird und dann eben ausgewertet wird, was, wo, wie passiert. Und zwar in Hinsicht auf die Ökologie und auf die Ökonomie. Und diese spannenden Themen, die werden wir heute näher beleuchten. Möchtest du gerne noch dich kurz vorstellen, Walter, oder ist das okay?
Ja, ich sage gerne guten Abend noch einmal an alle Zuhörer. Vielleicht ein bisschen was zum Verständnis, nicht wegen Egoismus. Ausbildung war wirklich vom Stall weg, also aus der Landwirtschaft, dann Forstwirtschaft studiert, Zivilka, Waldsterbensproblematik sehr früh in den 70er Jahren mitbekommen, große Verfahren mitgemacht oder auch gewonnen damals, muss ich sagen. Und natürlich dann sehr intensiv auch mit Lösungsansätzen. Und so bin ich zur IT gekommen, war dann ganz kurz Apple, das heißt kurz 8 Jahre Apple-Generalvertreter, dann Multitech oder Acer-Generalvertreter. Und dann habe ich begonnen, Geoinformationssysteme zu entwickeln. Und jetzt wird spannend, weil das sind die Lösungen, die wir vor 30 Jahren noch nicht hatten. Aber jetzt haben wir Satelliten, die können uns täglich global Daten liefern und diese Daten können dann Schritt für Schritt zu Informationen und zu besseren Entscheidungen umgebaut werden. Und man kann die Erde auch ein bisschen kontrollieren. Menschen sind nicht so gut, dass sie ohne Kontrolle durchstehen alles.
Na, dann vielen Dank mal für die Einführung. Jetzt haben wir natürlich schon, wenn wir ein bisschen zurückblicken, die letzten Jahrzehnte, vielleicht nicht den ganz sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen beobachten müssen. Jetzt, wie siehst du die Kooperation zwischen Ökonomie, also wirtschaftlich und Ökologie, die Natur? Wie ist das gelaufen bisher? Was meinst du? Ist das okay?
Nein, das war zweifelsohne falsch, weil ja die Ökologie nur bewertet wurde, um den ökonomischen Aspekt der Ökologie zu werten. Sprich, ein Wald produziert ja viel mehr als nur Holz. Eine Landwirtschaft produziert viel mehr als nur Mais oder sonst irgendeine Pflanze. Und genau diese Rahmenbedingungen, diese ökologischen Werte, hat man, nachdem Natur in Hülle und Fülle vorhanden war, jahrzehntelang nicht berücksichtigt. Die Ökonomie war im Vordergrund, Natur war in Fülle vorhanden. Und wenn ich wirklich provokant sein sollte, dann gehe ich zurück zu Adam und Eva. Die hatten einen ganzen Globus für sich allein. Das sind rund 14 Milliarden Hektar und landwirtschaftliche Flächen. Das reicht für zwei Personen. Derzeit wird es knapper und knapper. Wir sind bereits auf 4.000, 5.000 Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche pro Kopf und Nase herunter. Und diese Flächen sind auch nicht wunderbar beisammen mehr. Das hat mich damals im Prinzip schon zur Frage, und das muss ich sagen, hat meine Sekretärin jetzt ausgegraben, im Buch vor 30 Jahren zum Thema Waldsterben, steht in der Eröffnungsseite, wenn Ökologie und Ökonomie nicht zu integrieren sind, wieder zu
Ich höre nichts.
Weitergetrieben. Hörst du was?
Jetzt Hallo? Wieder.
Jetzt wieder. Vielleicht war der Finger schlecht drauf. Alles klar. So, ab wann habt ihr nichts gehört? Na gut, das heißt, die Ökologie und Ökonomie hat jetzt ein prinzipielles Problem. Das heißt, wir rechnen auf der einen Seite die Schönheit von einem Baum. Alle anderen Faktoren, die ein Baum oder auch jede andere Pflanze liefert, die wird nicht gerechnet. Und dem gegenüber steht irgendwo 1 Million, 1 Milliarde oder 1 Euro. Das heißt, die Pflanze und die Natur ist immer im Verlust, weil ja bei jeder Bilanzierung wird nur der Euro oder der Dollar gerechnet und niemals die ökologische Wertigkeit. Und genau das hat uns eigentlich dorthin getrieben, wo wir heute sind. Dass wir nur auch in der Land- und Forstwirtschaft oder in der Umweltfrage nur die ökonomischen Werte gerechnet haben und denen aber niemals einen ökonomischen Wert sozusagen mit einem ökologischen erweitert haben. Was heißt denn das? Vielleicht kann ich da ein bisschen ausschweifen. Ich gehe zurück. 500 Jahre zurück. Wir haben in den Bergen in Österreich begonnen, damals Bergbau zu betreiben. Man hat Holz verbraucht, jede Menge. Und wie das Holz verbraucht war, ist plötzlich die Lawine heruntergerutscht. Eine Mure ist gefolgt. Das heißt, man hat bei uns eigentlich in einem Gebirgsland relativ schnell erkannt, dass die Ökologie und die Ökonomie zusammengehören. Und man hat damals, vor fast 500 Jahren, hat man eine sogenannte Bereitkommission eingeführt, die mehr oder weniger kontrolliert hat, dass die Natur vernünftig bewirtschaftet wurde. Das hat auch zu einer stärkeren Kooperation der Leute untereinander geführt. Weil natürlich, wenn jemand, und das hat die Forstwirtschaft war in Österreich, sozusagen das erste Segment, das die Nachhaltigkeit definiert hat. Wunderbar, wenn ich in der Forstwirtschaft die Bäume wegschläge, hat vielleicht das Dorf, das darunter liegt, im nächsten Jahr eine Lawine unter. Oder eine Mure kommt herunter und das ganze Dorf ist kaputt. Das heißt, wir sehen hier an solchen Beispielen die Zusammenhänge von Ökonomie und Ökologie. Das heißt, ich muss in der Bewertung weit über den Euro- oder Dollarbetrag hinausgehen. Weil die Leistung der Natur eine wesentlich höhere ist. Und solange wir nicht begreifen, dass wir das anders zu bewerten haben, und zur Bewertung komme ich dann noch im Detail, so werden wir auf der Verliererseite sein. Die Natur hat einen zweiten Faktor noch, den bis jetzt kein Mensch irgendwo argumentiert hat. Die Natur hat Zeit. Wenn wir etwas falsch machen, die Natur wartet halt 10.000 Jahre. Ich komme später zu ein paar Punkten, wo wir von der Natur aus der Vergangenheit lernen hätten können. Wir hätten als Beispiel, werde ich später hinkommen, einen Atomunfall verhindern können, wenn wir nur ein bisschen mehr auf die Natur gesehen hätten. Das haben wir nicht gemacht. Das heißt, der Faktor Zeit ist in der Kooperation Ökonomie und Ökologie ein enormer Faktor. Und den nächsten Faktor gehe ich dann ein bisschen ein, ist auch Ursache und Wirkung. Wir haben unser gesamtes Wirtschaftssystem viel zu wenig auf die Ursachen und immer auf die Wirkung. Verkauft habe ich nach Wirkungen, nie nach der Ursache. Das heißt, wir müssen uns mehr mal überlegen, ob wir nicht die Ursachen eruieren müssen in Zukunft und nicht die Wirkungen.
Na, vielen Dank. Na, du sprichst ja detailliert über Ökologie und Ökonomie. Du verwendest aber auch immer wieder mal das Wort Oligopol. Was ist denn damit gemeint?
Gemeint ist damit eigentlich das Extrem, die Extremform des Oligopols wäre dann das Monopol und dann kommt das Oligopol und dann wäre eigentlich das, was man vielleicht unter Demokratie sagen kann, aber auch daran lässt man ein bisschen zweifeln heute. Oligopol heißt, wir haben wenige Anbieter für sehr viel. Wir haben Oligopole heute in der Energie. Die Energie ist heute ein reines Oligopolmodell und natürlich der Oligopolhersteller oder Vertreiber ist interessiert an seinem Ergebnis und nicht an dem des anderen. Und das ist genau das Problem der Oligopole. Und wenn jetzt aber, und das ist heute der Fall, wenn jetzt Oligopole mit mehr oder weniger mit dem Staat einhergehen, viele Staaten der Welt haben Energiefirmen, die sind in staatlicher Hand. Wunderbar. Das heißt, der Staat müsste jetzt ein Gesetz machen gegen seine eigene Firma. Das wird er nicht tun. Der muss ein Gesetz machen, dass die eigene Firma mehr oder weniger Filteranlagen drauf tut. Nein, wird er nicht machen. Der sagt, ich brauche ja sowieso die Erlöse. Das heißt, und das ist jetzt die Problematik. Es ist nicht das Oligopol als solches ein Problem, weil das Oligopol hat aber natürlich nicht nur jetzt im staatlichen und privaten Kooperationsmodell ein Problem aufgebracht, sondern das Oligopol hatte ja mehrere Probleme. Dass eigentlich gewisse andere Möglichkeiten nie eruiert werden konnten. Man hat über Bioenergie nie nachgedacht. Es hat Öl und Gas gegeben. Fertig. Zuerst hat es Kohle gegeben, dann hat es Öl und Gas gegeben. Da ist man von Öl weg, weil es ein Problem war. Da ist man Richtung Gas. Das heißt, die Entwicklung war Braunkohle, Steinkohle, Öl und Gas. Mit immer weniger Problemen, aber immer mehr Energie verbraucht. Viermal ein Viertel ist auch eines. Das heißt, das ist Problem der Oligopole. Wiederum, Hauptproblem eigentlich, wenn Oligopole und staatliche Institutionen in einem Sinn. Ich kenne das seit 30 Jahren. Die ersten Verfahren, die ich in der Richtung gewonnen habe, waren gegen staatliche Energiebetreiber. Na bitte, das war nicht immer einfach. Das waren teilweise sehr, sehr komplexe Dinge. Und natürlich hat jetzt der Oligopolist versucht, sein Problem in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, ich will Erlöse haben. Und das Problem von vielen, in dem Fall die Natur oder die Betreuer der Natur, das waren in erster Linie Land- und Forstwirte, sind an den Rand gedrängt worden. Das heißt, damals hat man schon gesehen, dasselbe Problem, was heute global stattfindet. Ein paar verdienen immer mehr und viele verdienen immer weniger. Das ist problematisch. Warum? Das ist einfach. Zum Schluss verdient einer alles und niemand kann mehr etwas kaufen, weil niemand mehr etwas hat. Das wäre das Ergebnis. Ich komme später noch zur Frage der Exponentialgleichungen. Das ist eine Schlüsselfrage in der Natur. Die Natur hat diese Regeln und wenn wir diese Regeln nicht beachten, dass jede Exponentialgleichung zu einem Chaos führt, dann liegen wir daneben. Dann haben wir nichts verstanden.
Sehr interessant. Also das sind natürlich gravierende Probleme. Das ist in der Energie eines der großen Herausforderungen der momentanen Zeit. Jetzt, wir haben ja noch mehr Altlasten, die wir in irgendeiner Art und Weise näher beleuchten sollten, sage ich mal sanft. Was siehst du als die wichtigsten Dinge, die jetzt anzusehen und zu korrigieren sind?
Die Frage ist eigentlich in Zukunft, welches Wirtschaftssystem. Ich nochmal, ich sagte vor 30 Jahren, wir brauchen Ökonomie und Ökologie. Wir können ohne beides nicht langfristig da sein. Aber wir müssen so arbeiten in Zukunft, dass beides nachhaltig bewirtschaftbar ist. Und da liegt dieser Begriff Nachhaltigkeit, der wird ja sehr, sehr oft verwendet heute. Das ist eine Frage. Ich muss aber auch die Ökologie nachhaltig betreuen, nicht nur die Ökonomie. Und das ist heute eine Schlüsselproblematik. Das heißt, wir haben jetzt in den Problemen, die wir haben, haben wir eine Vielzahl von vergangenen Problemen. Ich komme dann später noch auf diese Integralproblematik dazu. Diese Vielzahl an vergangenen Problemen, bitte, die müssen wir aufarbeiten. Die ist da. Die geht nicht weg von automatisch oder von alleine. Haben Sie schon einmal in einem Wald einen Abfall gesehen? Nein. Die Natur hat einen Kreislauf und der Kreislauf gibt keinen Abfall. Weil was scheinbar irgendwo für den Menschen ein Abfall darstellt, ist für die Natur ein Rohstoff als Input für die nächste Seite. Das heißt, die Natur hat eine Kreislaufmodelle und da müssen wir jetzt anfangen nachdenken. Das heißt, die Natur hätte fantastische für uns Vorgangsweisen, wie wir vernünftig arbeiten könnten. Wir haben uns aber nur auf die Technologie verlassen. Und bitte, ich kann hunderte Beispiele haben, wo wir sagen, es ist ein Trauerspiel, was die Technologie heute kann und im Vergleich dazu, was die Natur kann. Die Natur kann in vielen Beispielen viel mehr, und ich erwähne immer ein lustiges Beispiel, was dann viel zum Lachen bringt. Beim Tsunami, das war ein Naturproblem, haben alle Menschen an der Küste stehend die Wellen ankommen gesehen und haben zugesehen, wie der Tsunami kommt. 3 Tage vorher sind die Elefanten, die Affen und sogar das Mäuslein davongelaufen. Die haben ein Informationsmanagement gehabt, das ihnen 3 Tage vorher eine Information gegeben hat. Da wird's brenzlig. Aber der doch so kluge Mensch hat einfach zugesehen auf die Welle. Und sie haben selbst sicherlich irgendwo im YouTube oder sonst wo diese Sendungen gesehen, wo viele Leute am Strand sehen und die Welle beobachtet haben. Und plötzlich war sie da. Wir müssen also sehr aufpassen. Die Natur und das Corona war ja nichts anderes als wir auch. Ich nenne es immer einfach. Das war ein, die Natur hat mit einem Stock gezeigt, Herrschaften, gegen meine Kräfte, ihr seid sehr schwach. Ich kann so stark werden, dass ihr alle weg seid. Und da müssen wir aufpassen, wie weit wir da mit der Natur umgehen.
Ja, und du meinst also, wir sollten da anfangen, drüber nachzudenken. Ist es nicht ein bisschen spät? Also wir haben doch jahrzehntelang jetzt das ein Bewusstsein, dass man irgendwo die Ressourcen begrenzt haben auf der Erde. Nachdenken alleine, wir müssen doch irgendwann mal auch anfangen, was zu tun, oder?
Absolut korrekt. Also, und das ist der wichtigste Punkt. Ich werde zum Schluss kommen auch auf diese Sätze. Wenn wir nicht schnell was tun und global etwas tun und gemeinsam zusammen etwas tun, dann sitzen wir am falschen Ast. Das heißt, wir sägen derzeit auf dem Ast, auf dem wir sitzen. Und der ist schon ziemlich angeknackst. Das heißt, wenn wir weiter so sägen, dann werden wir runterfallen mit dem Ast. Das wird es nicht mehr halten. Das heißt, wir müssen etwas tun. Darum danke für diese Frage. Es geht also nicht nur um die Frage der Erkenntnis, weil die Erkenntnis ist ja schon, zumindest bei mir, und es hat Leute gegeben, die vor mir, die mir geholfen haben, sozusagen in diesen Sitz zu kommen, vor 30, 35 Jahren. Die ersten hat es vor 40, 45 Jahren gegeben, vielleicht noch länger. Wie weit das zurückgeht, ich kann Ihnen da Beispiele aufzählen, das geht 100 Jahre zurück. In England hat man TBC gehabt, man hat viel Kohle verbrannt, alle Leute haben gehustet und ich kann mich als junger Kerl erinnern, da hat man bei uns, weil auch Leute TBC hatten, hat man die dann in reine Luft, die Krankenhäuser hineingesetzt. Man hat also die Wirkung bekämpft und nicht die Ursache. Und zur Ursache komme ich später. Das heißt, gewisse Sachen wissen wir bereits seit weit über 100 Jahren. Wir wissen sie noch nicht so genau, dass wir es wirklich wissenschaftlich begründen, nachspüren haben können. Aber es ist sehr, sehr lange schon gegeben, dass es ein Problem gibt. Nur ist eben die Ökonomie durch Dollar oder Euro immer vor der Ökologie gelegen. Und das war der Entscheidungsgrundsatz.
Nein, mir leuchtet es ja völlig ein, was du da alles sagst. Ja, ich meine, ich habe das nicht studiert, ich bin ja kein Experte, aber so von meinem Hausverstand her, nachdem ich lebe, weiß ich das eigentlich, seit ich ein Kind bin, ja, dass wir dann irgendwann einmal da neue Wege finden werden müssen, wenn wir nicht selbst zugrunde gehen wollen. Wie schaffen wir das, dass dieser Hausverstand jetzt dann auch die Experten erreicht?
Wir haben das Problem, es geht nur gemeinsam und es geht nur groß und es geht nur mit allen. Wir können, wenn wir draufkommen, als einfaches Beispiel, ich habe mir auch Beispiele gewohnt, angewöhnt, die man leicht versteht, man kommt drauf, Atomenergie ist nicht gut. Ein Staat bleibt übrig, ein ganz klitzekleiner, stellt ein Atomkraftwerk hin, dann macht's bumm. Dann haben wir alle ein Problem. Einer hat versucht, für sich einen Bonus zu erreichen, alle anderen haben den Schaden mittragen müssen. Genau dort sitzen wir heute. Wir können eine Kugel, Erde genannt, nicht in Einheiten zerstückeln und jeder arbeitet selbst. Nein, wir haben gewisse Probleme, die sind lokal bedingt und wir haben gewisse Probleme, die sind global. Und die Natur als solches ist immer ein globales Modell, bitte. Haben Sie schon einmal ein Wasserberg aufrennen gesehen? Nein. Das heißt, wenn ich einen Schmutz hineinschmeiße, dann hat der Nächste unten diesen selben Schmutz. Vielleicht 2 Tage später oder 6 Monate später. Aber der Schmutz rinnt hinunter. Der Wind bläst das Problem in die Richtung, wohin der Wind bläst. Da könnte ich natürlich den Herrn Umweltminister fragen, warum haben Sie bei einem Atomunfall nicht gesagt, der darf nicht hereinblasen, der Wind. Wir hätten kein Problem gehabt, Herr Minister. Sie sind für Umwelt zuständig. Der Herr Minister hat nichts gemacht. Er konnte nichts machen. Das heißt, wir haben für gewisse ökologische Probleme, die heute da sind, können wir mit einer einzelnen Landeslösung nichts erreichen. Ich habe da ein lustiges Beispiel. Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern lange, lange bis heute, weil sie wenig Alternativenergien haben, immer noch Kohlekraftwerke zu einem hohen Prozentsatz. Und wie Deutschland gesagt hat, sie werden es ab 2030 zurückgeführt haben, hat am nächsten Tag Polen gesagt, fein, wir liefern gerne Strom. Na, dann kommt der Wind 3 Tage später und bläst mit dem ab und zu auch Ostwind den Energieabfall, das ist eine Emission, nach Deutschland herein. Das heißt, wir müssen bei solchen Sachen, oder ein anderes Beispiel, das ist zum Lachen, die Türkei macht vor der syrischen Grenze ein Riesenkraftwerk. Da wird der Fluss aufgestaut. Na, die unten haben weniger Wasser. Sind die Syrer in dem Fall. Die haben auch keine Kraft, dass sie sagen könnten, das darf nicht sein. Das heißt, man sieht an solchen Beispielen, oder das noch wirklich gravierende Beispiel ist, das sieht derzeit niemand. Wir haben eine Kreismodelle, ich komme später in den Teil, aber als Kreislauf sage ich einfach, man hat vor kurzem einen Walfisch mit 120 Kilo Plastikmüll im Bauch heraus. Irgendjemand hat Der Müll wurde dann nicht korrekt entsorgt, irgendwo ins Wasser geschmissen und ist dann über unsere Flüsse, Ströme etc. im Meer gelandet. Zum Schluss im Bauch des Müllers. Bitte, es gibt aber auch andere Sachen. Und übers Wasser ins Meer. Die pH-Grade steigen im Meer. Ja, diese Säure, die da herunterkommt und herunterrinnt, wo kommt die dann hin? Zu einem Teil bleibt sie im Meer, aber zu einem Teil kriegen wir sie vielleicht 5 Jahre später mit dem Fisch wieder im Bauch herauf. Und das Fischfleisch ist nicht mehr gesund. Diese Zusammenhänge müssen wir beginnen zu verstehen. Und da ist etwas, das hängt sehr viel mit der Ausbildung zusammen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten die Ausbildung in erster Linie auf reine Expertenwissen. Und das allgemeine, integrale Wissen ist weg gewesen oder weggeblieben. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen aufhören, nichts gegen die Experten. Aber die Schlüsselfrage ist auch bei Experten die Kooperation, weil in der Natur ja die Dinge zusammenhängen. Und die funktioniert ja besser. Bitte sehen Sie einen Vogelschwarm. Ein Vogelschwarm, da sind 1000 Vögel in einem Schwarm. Die bewegen sich in der Nanosekunde in dieselbe Richtung. Glauben Sie, da vorne geht ein General, der denen sagt, jetzt geht es 30 Grad nach links, 20 Grad nach rechts oder rauf oder runter? Nein, die kommunizieren in einer Form untereinander, wo wir nicht einmal den Ansatz verstehen, wie die kommunizieren. Aber sie kommunizieren. Und wir glauben, wir haben die Kommunikation erfunden. Nein, die Natur kennt die Kommunikation schon lang. Und da müssen wir schauen, was können wir von der Natur lernen, was uns eine nachhaltige Lösung bietet für das, was wir brauchen. Was wir haben wollen.
Okay, also die Kommunikation ist entscheidend, ne? Damit wir da irgendwie schaffen, mal alle gemeinsam miteinander zu reden. Aber das Einzige, was man da halt dann eigentlich hört von den Experten, ist so ungefähr, naja, das ist alles sehr komplex.
Das ist wunderschön, danke für den Hinweis. Ich sage dazu, ich hatte vor gar nicht langer Zeit eine Fernsehsendung, da waren die Spitzenpolitiker aus unserem Land dabei und zum Schluss ist immer das Wort Komplex aufgetaucht. Und ich war nicht vor allzu langer Zeit, da habe ich sogar bei der EU eine Ministerialsitzung mit angehört und zum Schluss haben 3 Minister die Komplexität betont. Entschuldigung, bei uns hat man in der Schule gesagt, wenn jemand gesagt hat, Komplexe, hat es nicht verstanden. Und das ist jetzt bitte kein Vorwurf. Es wird nicht ganz einfach sein, die Natur, wenn man nichts mehr damit zu tun hatte. Das klappt nicht. Dann versteht man es einfach nicht und dann sind die Dinge komplex. Das heißt, dann muss man aber die Dinge auslagern und mit Leuten sprechen, die das verstehen. Aber aus eigenen ökonomischen Gründen wollte man das halt nicht. Und ich muss sagen, ich hatte vor 2 Tagen am Wochenende ein wunderbares Erlebnis. Ich bin Großvater geworden und der Junge ist jetzt 6 Wochen alt, ist beim Haus hinausgegangen und hat den Wald im Umfeld des Hauses gesehen. Solche Augen hätten sie sehen müssen.
Eine sehr schöne Sache, ne? Den Wald zu sehen, ja. Und den ganz rein einfach zu erleben und zu betrachten. Das ist sicher ein wunderschönes Bild. Aus dem heraus entsteht ja auch dann der Hausverstand. Ne? Da gibt es ja sogar so ein schönes Fremdwort, die Emergenz dafür. Ne? Aber was ist jetzt zu tun, um den Hausverstand in die Experten zu bekommen und zum Tun zu bringen? Wir müssen doch jetzt endlich anfangen damit. Seit Jahrzehnten warte ich drauf.
Ja, das warte ich auch schon länger, aber vielleicht ist mir da viel eingefallen dazu und ich konnte auch viel erreichen, muss ich auch sagen dazu. Es haben immerhin bei uns haben ein paar Großindustrien Schaden gezahlt. Das vor 35 Jahren. Dann war der Herr Meier weg bei den Dings, aber das war nicht immer einfach. Die Frage ist zur Frage, was jetzt Emergenz? Das ist etwas, was verloren gegangen ist in den letzten Jahren und was ganz dringend wieder eingeführt gehört. Emergenz heißt eigentlich das Zusammenwirken aller Faktoren. Na, wie will ich das machen, wenn ich nur mehr Experte bin für einen Faktor? Zeigen Sie mir vielleicht den Arzt, der den Menschen betrachtet. Nein, der eine ist Lungenarzt, der andere ist fürs linke Knie zuständig, der nächste ist für den Kopf zuständig, etc. Sorry, als Mensch bin ich auch ein emergentes Produkt. Weil wenn ich was Falsches gemacht habe, das von außen eingewirkt hat, oder ich mich falsch bewegt habe, etc., dann habe ich ein Problem. Und da sind wir genau bei der Ursache- und Wirkungsfrage. Ja, bitte, ich muss das so initiativ behandeln als emergentes Problem. Ich kann nicht sagen, naja, mir geht's nicht gut und sauf jeden Tag eine Flasche Wodka. Das wird nicht gesund sein. Aber es ist vielleicht nicht der Wodka allein. Vielleicht gehe ich auch nicht zu Fuß. Dann habe ich vielleicht statt 90 oder 80 oder 70 Kilo, habe ich 150 Kilo. Aber Emergenz heißt natürlich auch, wenn ich jetzt, und nachdem ich nicht mehr 25 bin, habe ich mit einem ganz kleinen Auto begonnen. Ja, Moment bitte. Wenn ich heute einen 150 Kilo Mann in dieses kleine Auto hineinsetze, da ist das Auto weg. Aber natürlich ist das jetzt ein Vorteil für den Autoverkäufer. Wenn der eine hat viel verkauft, was der 150 Kilo hinaufgegessen hat, der nächste verkauft ein größeres Auto, weil der mit 150 Kilo in einen alten Buch 500 oder Fiat 600 nicht mehr hineinsetzen kann, das ist jetzt eine emergente Frage. Der eine hat Vorteile. Der hat ein Auto verkauft, der hat Lebensmittel verkauft oder viele Lebensmittel verkauft. Der andere ist dick geworden, wunderbar. Das war vielleicht für ihn nicht gesund, aber dafür hat der Arzt ein Business gehabt. Der Arzt ist aufgrund dieser nicht mager Fettsucht oder was immer das dann war, ist wieder dorthin gekommen. Das ist schon ein feines Business. Die ganze Organisation ist voll. Viele sind zu dick. Das heißt, das ist eigentlich die Emergenz, dass ich die Integration all dieser Faktoren insgesamt betrachten muss. Macht es uns glücklich oder besser, wenn wir jetzt 150 Kilo haben? Macht es uns glücklich, wenn wir jetzt mit einem Auto, weiß ich, am Tag 300 Kilometer oder 100 Kilometer zur Arbeit fahren? Oder eine andere emergente Frage. Ich bin in Villach zu Hause, im Süden von Österreich. Wenn ich nach Wien fahre, habe ich drei Möglichkeiten. Ich kann mit der Bahn fahren, ich kann mit dem Flieger nehmen und ich kann auch mit dem Auto fahren. Auf der Autobahn oder auf Bundes- und Landesstraßen. Da bitte, die Zielsetzung wäre aber gewesen, nach Wien zu kommen. Sonst nichts. Aber natürlich haben wir da ein emergentes Problem. Because ein Teil der Leute wollte Autobahn bauen, haben Autobahnen gebaut. Ein anderer Teil wollte Flieger haben. Wunderbar, die haben Flieger gebaut und die verkauft und das aufgebaut. Der nächste Teil war bei der Eisenbahner zu Hause. Wunderbar, Eisenbahn hat er. Aber die Schlüsselfrage war, von Villach nach Wien zu kommen. Und das so preiswürdig wie möglich, so schnell und mit wenig Umweltproblemen. Hat da jemand nachgedacht? Nein. Und haben wir etwas herausgearbeitet? Nein. Ich brauche mit dem Zug 3,5 Stunden, ich brauche mit dem Auto 3,5 oder 4 Stunden und ich brauche mit dem Flieger zwar nur 40 Minuten Flugzeit, aber bis ich am Flughafen bin und dann vom Flughafen wieder zurück bin, habe ich noch einmal und alles zusammen sind wieder 3,5 Stunden. Das heißt, wir haben drei Verkehrssysteme aufgebaut oder vier, wenn ich die Landesstraßen dazu nehme, die bringen mich alle in 3,5 bis 4 Stunden nach Wien. War das notwendig? War das schlau? Hätten wir was Besseres machen können? Das ist die Emergenzfrage für mich. Was müssen wir machen? Weil es ist nicht die Frage, dass ich jetzt 10.000 Eisenbahner habe oder Dollar Flugzeug. Die ist die Frage, macht das den Menschen glücklich, wenn er jetzt Eisenbahner ist sein ganzes Leben? Und da müssen wir nachdenken anfangen. Was wollen wir eigentlich für die Leute erreichen? Das hängt mit der Berufswahl für die Zukunft zu tun, weil wir sind ganz stark auf die Industrialisierung hingegangen. weil wir keine andere Einnahmequelle gefunden haben und weil wir auch nicht überlegt haben, was wollen die Menschen denn eigentlich? Und die dritte wesentlichste Frage, was wollen wir denn von der Zukunft eigentlich? Wollen wir immer Autos bauen? Oder vielleicht gäbe es was Vernünftigeres? Brauchen wir jetzt statt 50 Quadratmeter eine 100 oder 500 Quadratmeter Wohnung oder jeder ein Schloss? Sind wir damit glücklicher? Das ist die Fragestellung eigentlich, die heute mit der Emergenz betrachtet werden muss. Und ich war mein ganzes Leben in solche Bereiche mit eingegliedert und hatte beruflich auch zu tun damit. Beispiel. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, das jedermann verstehen wird. Ich bin in einer Tourismusregion. Unten ist eine Industrie. Die Industrie lässt einen Mist oben hinaus beim Rauchfang. Das ist für einzelne Bäume, die empfindlicher sind, andere nicht. Das Gute, das hat es gegeben, das gibt es noch immer. Ein anderer Teil will aber im Tourismus einen schönen Wald haben, weil die Touristen das gerne haben. Den stört das, der ist nicht happy. Auf der anderen Seite macht er aber viele Leute. Und vielleicht hat jetzt irgendjemand eine Mautstraße aufgebaut, wunderbar. Da fahren jetzt tausende Leute die Mautstraße hinauf. Das heißt, der Nächste wollte eine Mautstraße haben und wollte Mauteinnahmen haben. Der eine wollte dann Holz verkaufen und schlägerte mehr Holz, als es vielleicht zuständig war und als es gut für die Ökologie war, weil ja nur der ökonomische Teil des Waldes oder der Natur und nicht der ökologische bewertet wurde. Und an so einem Beispiel sieht man eigentlich die Emergenz. Jeder rechnet alleine für sich. Die Zusammenhänge werden nie nachvollzogen. Nie überlegt. Und das ist eigentlich die Schlüsselfrage, was sein müsste, gelöst.
Okay, also der Hausverstand und gemeinsam. Es gibt einen sehr schönen Beitrag im Chat auch. Soll ich den kurz vorlesen? Ist das okay?
Anja ist im Warteraum, falls du möchtest, Thomas.
Ich lese halt mal vor, was sie da geschrieben hat.
Hörst du mich? Thomas, die Anja. Die Anja ist im Warteraum, die hat das geschrieben. Soll ich sie reinholen?
Ja, gerne. Ich lese mal vor, was sie im Chat geschrieben hat, okay? Ist das okay, Walter?
Ja, gerne, freilich.
Ich bin da, ich kann es selber lesen. Das wollte Klaus euch sagen.
Guten Alles Tag. Klar, ich danke für das Mitmachen, weil ich sage immer, ein Hirn und ein Hirn, mathematisch falsch, aber menschlich richtig, ist vielleicht mehr wie zwei. Darauf kommt es an. Okay?
Dein Mikrofon, Anja. Willkommen.
Danke euch beiden. Was ich geschrieben hatte, also ich mache jetzt mal kurz rück, denn ich hatte einiges geschrieben. Ihr habt vorhin die Meere und die Wale. Für was ich erkannt habe und auch nicht nur ich. Wir haben nicht nur eine Lunge, wir haben zwei Lungen. Das eine Lungenteil ist, so wie wir Menschen, die ganzen Bäume. Die andere Lunge ist das Plankton im Meer. Das Plankton im Meer hängt aber mit den Walen zusammen. Wenn wir die Wale länger jagen und töten, reduziert das auch das Plankton, denn die Natur funktioniert in Symbiose. Töten wir durch Vermüllung das Plankton, töten wir auch nicht nur per Harpune die Wale, sondern auch mit Nahrungsmangel. Das ist das, was vorhin gesagt worden ist mit dem Plastik in den Mägen dieser Tiere. Das ist ja nicht nur bei ihnen so. Sprich, also wir sind von dem Plankton im Meer genauso abhängig wie von den Bäumen. Jedoch das Plankton im Meer produziert nur sogar normalerweise noch einen größeren Sauerstoffgehalt. Und ja, der Gesang der Wale ist wichtig, nur sie verstehen einander nicht mehr von dem ganzen Lärm im Meer, so wie die Tierwelt sich kaum noch versteht von dem ganzen Industrielärm, was wir machen. Denn die Industrie ist, wenn für meine Begriffe, wenn man es genau betrachtet, eine menschliche Verkrüppelung. Wenn ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, 3x99 zu rechnen im Kopf, sollte er den Taschenrechner in den Müll schmeißen, weil er von dem Ding abhängig ist. Und so ist jede Maschine eine Verkrüppelung. Wenn ich die Dinge selber kann und mache manches nicht, weil es per Maschine leichter geht, ist es einigermaßen okay. Bin ich auf die Maschine abhängig und kann es nicht ohne, bin ich wieder ein verkrüppeltes Dasein, so sehe ich das. Und vorhin kam dann der Gedanke von wegen mit dem Tun. Ja, wir müssen tun. Aber dafür brauchen wir nicht warten, dass irgendwelche Minister oder irgendwas tun. Wir können selber sehr, 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 sehr viel tun und vielleicht sogar mehr und schneller als sie. Also sprich, dieses Warten tut der Mensch schon immer. Wie wäre es mal mit der Selbsterkenntnis? Wir können selber, wir sind nicht von ihnen abhängig. Wir können natürlich noch 100 Jahre warten. Dann warten wir bis Hoffen und Harren hält den Menschen zum Narren. Nur ein Narr hofft, der andere tut. Das war das eine. Und das andere ist, ja, wir haben diese Gedanken. Oder wird's? Darf ich du sagen? Ich weiß nicht, wie der Herr Meier mit Vornamen heißt.
Ja, ja, Walter, kein Problem.
Okay, Walter. Du hast es so goldig gesagt, von wegen, was den Menschen glücklich macht. Okay. Wir denken schon immer drüber nach, was uns glücklich macht. Aber auf wem seinen Rücken denn? Auf dem Rücken der Natur. Auf dem Rücken der Tiere. Wir fragen nicht, was sie glücklich macht. Wir haben sie nicht gefragt, ob sie die Eisenbahn durch ihr Wohnzimmer haben wollten. Wir fragen auch heute nicht, ob es ihnen gefällt, dass wir durch ihr Schlafzimmer, sprich Wald, batschen. Wir wollen sie aber nicht in unserem Schlafzimmer haben. Also worauf ich hinaus will, das ganze Gedankengut, das ganze Verhalten, was wir haben, ist unnatürlich. Und ich glaube, wir kommen nur wieder ins Richtige rein, wenn wir unser Gedankengut ändern und dann auch das in der Tat umsetzen. Sprich, nicht noch mehr Industrie. Weg von der Industrie. Aber sowas von. Und dann, wenn gleich fertig, erkennt der Mensch auch, dass er zum Beispiel gar kein Telefon braucht, weil wir alle telepathisch fähig sind. Wenn wir es endlich üben und uns nicht durch ein Telefon verkrüppeln lassen weiterhin. Ich glaube, ihr beide versteht, wo ich hin will. Wir können das alles mit unseren Gedanken mit an. Wir brauchen die ganze Industrie nicht. Nichts.
Vielen Dank für diese Worte. Ich glaube, das war spannend. Und genau was mir gefallen hat an dem, ist, dass wir sagen, wir müssen es, nicht einer. Auch nicht der Herr Minister. Der versucht es ja schon, den hat man weggeknaut. Der kann es nicht. Und ich habe jetzt einen sehr, sehr großen Businessplan fertig gemacht, weil ich glaube, wir können etwas machen, aber nur gemeinsam. Und da habe ich als Schluss ein Bildchen hinein. Es gibt eine kleine Ameise, diese argentinische Ameise, die hat eine große Waldameise, hat diese eine Ameise weggefressen. Aber dann sind viele argentinische kleine Ameisen, Vergleich 2 mm gegen 3 cm. Dann sind aber 20 aufgetaucht, weg war die rote Waldameise. Das heißt, die Natur hat ja diese Methode in sich drinnen. Das heißt, wenn etwas gelöst werden muss, dann taucht die Natur in Gruppen auf. Und Gruppen haben dann eine ganz, ganz andere Stärke als wie das Isolierte. Umgekehrt, aber ich kann natürlich isolierte Menschheit kann ich leichter nach meiner Pfeife tanzen lassen. Das haben die Militärs schon begonnen und das tut man heute über die Politik sehr, sehr intensiv weiter. Und da muss man eigentlich schauen, woher wird Politik angefeuert, dass sie sich wohin bewegt. Ist das nachhaltig? Nachhaltig heißt langfristig. Ich habe schon früher erwähnt, den Faktor Zeit. Entschuldigung, der CEO von einer großen Firma, der hat eine Quartalsbilanz, dann ist er weg. Wenn die Firma 3 Jahre später weg ist, ist ihm das egal. Der Politiker geht in die Politik für 4 Jahre. Hat er eine Nachhaltigkeit? Nein. Nach 4 Jahren kriegt er einen Bonus und eine Prämie und dann ist er weg. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich diese Begriffe Nachhaltigkeit und Zeit mit integrieren. Und was Sie und vielen Dank dafür gesagt haben, wir müssen es tun. Es kann nicht einer alleine tun, das geht nicht.
Aber einer alleine kann einer kann alleine anfangen. Und das tut ihr beide ja gerade. Oder du zum Beispiel fängst ja jetzt erstmal mit dem Gespräch alleine an. Und was ich erkannt habe für mich, ich gebe dir recht mit dem Wir. Aber das Wir hat ein Manko. Das Wir ist in einer gewissen Hinsicht leichter manipulierbar, das sehen wir. Und das Wir hat eine Trägheit, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu verändern. Da ist das einzelne Ich am Anfang schneller in der Umwandlung als wie das Wir, denn das Wir wartet gerne auf das Nebenan.
Absolut, ja, richtig, unterstütze ich sofort.
Es ist super. Es ist ja eine wunderschöne Zusammenfassung, ne, was die Anja sagt. Das ist genau das Allerwichtigste, dass wir mal selber anfangen. Und was du dann gemeint hast mit der isländischen Schwarmintelligenz, dass man da dann eigentlich erst wirklich effektiv werden kann, das dürfen wir auch verstehen lernen. Und natürlich ist Okidok zum Beispiel hier jetzt genau das Bindeglied, was das möglich macht. Wir haben die Chance, uns hier zu verbinden. Wir haben die Chance, hier miteinander zu reden. Wir haben die Chance, unsere Gedanken auf der Plattform auszutauschen, mit Kommentaren dort und da und uns auch danach persönlich treffen und gemeinsam etwas zu tun. Und wenn wir jetzt wirklich über globale Dinge reden, ne, dann werden wir höchstwahrscheinlich über diese Schwarmintelligenz nicht hinwegkommen. Es wird mit einer einzelnen Person wie Jesus oder so kaum denkbar sein. Aber ich denke, das ist jetzt sehr weit, wie wir da vorangegangen sind. Was haltet ihr davon, wenn wir mal eine Musikpause machen, bevor wir dann weiter auf Philosophie und so eingehen?
Tu das, gerne.
Klaus, wärst du nicht, dass du den Song einspielst? Mercy, Mercy.
So ruhig?
Song.
Ah, das habe ich nicht gehört. Deswegen, ich war jetzt am Überlegen. Ja, Musik ab, den ersten Song. Und da heißt es Mercy, Mercy, Mercy. Bis gleich.
Also dann gehen wir es gemeinsam an. Angenommen, wir haben Nachhaltigkeit schon verstanden und auch sogar, was eine Exponentialgleichung ist und Exponentialwachstum. Und auch der Kreislauf ist uns sonnenklar. Und dass Ursache eine Wirkung hat und umgekehrt. Und so, das haben wir dann auch schon verstanden. Und was tun wir jetzt?
Schnell etwas tun. Und ich würde sagen, viele Leute motivieren, dass sie mitmachen. Es geht nur so. Und ich glaube, was sich heute auf der Welt tut, zeigt ja genau das, dass die Leute nicht begründen können, nicht urteilen können, warum was ist. Aber es fühlen sehr, sehr viele, dass etwas nicht in Ordnung ist. Drum gehen die Leute auf die Straße, werden unruhig, sind mit den Parteien nicht mehr einverstanden etc. Das ist ein globales Problem. Das heißt, der Mensch ist, ich kenne im Prinzip in meinem Leben 80 Länder. Na, im Prinzip, das sind alle gleichen. Wir sind alle ungefähr gleich und es gibt Gescheide und Idioten und Nicht-Idioten und Gauner und Nicht-Gauner. Überall ziemlich gleich. Das heißt, wir müssen sehr rasch etwas tun, weil sonst wird uns da keine Zeit bleiben, das Ganze zu sanieren. Wobei ich sage immer, das ist vielleicht ist das mit eine Rolle. Ich habe Mercy da ursprünglich das letzte Mal schon ausgesucht. Ich war mit Begeisterung Musiker. Das ist gut fürs Gehirn. Keine Frage. Die Natur ist gut fürs Gehirn. Das ist nichts Schlechtes. Weil die Natur ist was Komplexes. So ein blöder Computer, den ich auch gern habe, aber für gewisse Aufgaben nur, ist nicht immer nur etwas Intelligentes. Die Natur ist 10-mal mehr intelligent. Da könnten wir wesentlich mehr lernen. Und das ist jetzt eine Frage, und da tauchen jetzt Sachen, die nachdenklich machen. Wir haben IQs gehen in manchen Ländern, ich nenne jetzt nicht welche Länder, sind in den letzten Jahren zurückgegangen um 15%. War IQ überhaupt dasjenige, was uns die Intelligenz gezeigt hat? Oder war IQ eigentlich nur das, was, wenn ich einen Kopf hinten was hineinschiebe, kommt vorne beim Mund was raus? Und wenn ich hinten eine Blödsinn hineinschiebe, kommt vorne auch Blödsinn heraus. Wohin wollen wir denn gehen in Zukunft? Wollen wir kreativ sein? Das heißt, dass wir uns, genau dort müssen wir heute hin. Wollen wir kreativ sein, weil wir vor neuen Aufgaben stehen? Und neue Aufgaben können wir nicht mit alten Problemen lösen. Keine Frage. Die Aufgabe, die auf uns zukommt, muss mit neuen Dingen. Und das muss man aber auch schnell umsetzen. Und das ist genau das, um was es geht. Und wir können nicht sagen, exponentiellen Wachstum und diese Dinge. Klar, aber es ist heute Begriff, dass das stimmt. Dass die Natur hat, und ich sage jetzt nicht wer, aber es haben Leute, die sind jetzt bei mir gewesen, Hochrangigste, die haben vor 30 Jahren, habe ich das gesagt, habe ich gesagt, kein Blödsinn, Walter Mayer. Na, aber kein Blödsinn. Jetzt haben wir es da. Das heißt, gewisse Dinge kann man vorhersehen und nur viele wollen sie nicht oder können sie nicht beurteilen. Und da müssen wir dann schauen. Fertig. Wie kann man das vielen beibringen? Und solche Dinge gibt, ich habe da irgend so ein Stichwort auch einem Philosophen. Es hat ein gewisser Herr Hegel, der hat heuer, ein bekannter deutscher Philosoph, 250. Geburtstag heuer, irgendwo im September oder Oktober, weiß das Datum nicht genau, der hat das vor 250 Jahren oder vor 230 Jahren gesagt. Der hat gesagt, wir müssen die Fehler aus der Vergangenheit heranziehen, um in die Zukunft neue Lösungen aufzubauen. Das kann nur gemeinsam gehen, wir können es nicht alleine machen. Der war damals als provokativer Kerl verschrien. Recht hat er gehabt. Aber bitte, das ist 250 Jahre alt, dieser Sager. Das ist beeindruckend. Ich habe mich wirklich gewundert, wie ich das gehört habe. Ich hatte mein Leben mit Hegel nichts zu tun, aber ich war wirklich Bewunderung gehabt für diese Person, die dasselbe gesagt hat vor 250 Jahren. Und wir haben gewisse alte Probleme, die wir nicht lösen. Und jetzt wird es aber dringend, weil wir haben das erste Mal, dass wir ein Problem haben, das als Gegner, unter Anführungszeichen, die Natur hat. Gegen die Natur können wir nicht gewinnen. Das glauben nur ganz, ganz wenige, dass wir das schaffen. Weil die Natur hustet einmal, dann sind wir weg.
Naja, die Natur, wir sind ja eigentlich der Gegner, nicht die Natur ist der Gegner. Und was viele immer noch meinen, ist, dass die Problematik, die wir haben, die ist für meine Begriffe die Industrialisierung unter anderem als sichtbarer Anteil dessen, was ja aus diesen Gedanken, es ist ja nur was aus Gedanken entstanden, wir können das Problem nicht mit weiterer Industrie lösen und den mit dem IQ. Was ich immer wieder erkenne, ist, wir haben und diese Aussage mit der Intelligenz und mit dem Fortschritt, der ist da. Was ist denn fortgeschritten? Was hat sich denn weiterentwickelt? Die Industrie, die Technik bis hin zur, sorry ihr Lieben, Roboterscheiße, KI und sonstiges, dass sie den Menschen sogar erklären wollen, ihr Bewusstsein wäre transferierbar auf einen künstlich gebauten Roboter oder künstlich gebauten Organismus für längeres Leben und also, aber die Gefahr ist da, aber das kam letzt, habe ich mir das angehört. Wir müssen halt nur bewusster und wirklich bedacht damit umgehen. Also ich glaube, bewusst und bedacht mit etwas umgehen war des Menschen Stärke in vielerlei Hinsicht. Was unser System zeigt, bitte nie noch wirklich seine Stärke. Also wird auch dann nicht bedacht und wirklich gut mit mit der Idee Roboter umgegangen. Das heißt, das wird wieder einen Flop geben, wie wir in Arnold Schwarzenegger-Filmen sehen. Mensch versus Roboter. Also für mich liegt die Lösung nicht darin zu meinen, dass Fortschritt in Industrie und Technik im Künstlichen etwas mit Intelligenz zu tun hat. Denn was wir erkennen ist, der Fortschritt ist da. Aber wir verkrüppeln als Menschheit dabei. Nicht, weil wir nicht mithalten können, sondern weil wir natürliche Wesen sind und keine künstlichen Wesen sind. Und schaue ich mir das an, und selbst wenn ich Geschichten nehme von, man glaube sie oder nicht, aber von Außerirdischen, wo es da auch vieles gibt, was geschrieben steht. Nehmen wir es mal ernst. Was war denn Ihr Untergang jedes Mal? Immer Industrie und Technik. Immer diesen ganzen Schwachsinn, den wir heute auch haben, Krankheiten züchten, was auch immer, war schon der Untergang, wenn man den Geschichten glauben darf, von Atlantis. Also wie viele Wiederholungen brauchen wir noch in der Lernresistenz, dass wir das Künstliche vorantreiben, aber unsere eigene Intelligenz, die für meine Begriffe in Telepathie, Kryokinese, Bryokinese und all diesen Dingen sind, die wird mit Absicht tief gehalten und der Mensch immer verkrüppelt, dass er immer in der abhängig bleibt zu diesem künstlichen Nonsens. Also das ist für mich, nein, für mich ist es wirklich so, wenn wir was ändern wollen, dann geht es nur in dem Erkennen zu, was wir als Menschen, jeder im Einzelnen wirklich fähig ist. Und das ist weit Gott mehr, als die Industrie und Technik hergibt. Unser Gehirn funktioniert besser wie jeder Computer. Wir haben selbst in uns eine größere Intelligenz, auch in jeder einzelnen Zelle einer Pflanze, als jede Industrie und künstlichen Nonsens hergibt. Aber wir erkennen das nicht, solange wir unser Leben auf diesem künstlichen Kram bauen und uns damit selbst klein halten und verkrüppeln. Aber dann sagen wir, wir sind Kinder Gottes und sind Schöpfer. Ja, was schöpfen wir denn?
Aber
Null.
da möchte ich genau einhaken, das ist genau der Ansatz von mir. Ich kann heute, und das versuchten wir ja seit 2000 oder noch längeren Jahren, das umzudrehen. Nicht gelungen. Nie gelungen bis jetzt. Das heißt, wir können es nur dann umdrehen, wenn wir tatsächlich die richtigen Werte heranziehen. Sonst ist es nicht möglich. Ich kann jemand, der nur lebt, weil er Gold oder Dollar oder Euro hat, den kann ich nicht umdrehen. Der wird sich immer verteidigen. Wenn ich denen aber sage, aufpassen, ich habe die Kalkulation fertig, global. Und ich kann es auch ab morgen dokumentieren, global. Wie groß ist der Schaden? Und wenn der Schaden vielleicht mag er größer sein als wie der Nutzen. Oh, interessant. Das ist genau meine Stärke. Die kann niemand jetzt, global niemand. Ich kann's. Ich kann heute über ein Satellitenbild, genau dort kommt's hin. Du kannst diese Leute, du hast sie zum Kaiser auch nicht gehen können und sagen, lieber Kaiser, bitte tritt zurück. Na, der Kaiser hat den Fürsten hergeholt und weg war er. Fertig. So funktioniert's nicht. Das wissen wir seit 3000 Jahren. Nur was wir auch merken, ist, dass die Zeit wird immer kürzer. Die Pharaonen sind noch 5000 Jahre gesessen, die Römer 2000 Jahre, Kaiser und Könige oder unsere Habsburger 600 Jahre. Mein Lieber, und dann ist der Marx gekommen und ein Engels dazu. Da bitteschön, die waren 70 Jahre nur mehr da. Das heißt, die Zeit wird immer kleiner und kleiner. Die Demokratie hat die gleich vielen Toten gebracht, als wie Marx und der Kommunismus oder Nationalsozialismus. Na, schlau sind wir, unglaublich schlau. Wir sind wirklich. Und ich hatte jetzt eine Zahl gehört, dass wir in Summe 3,7 Milliarden Tote, seit die Menschen auf der Welt sind, produziert haben. Na, oberschlau sind wir. Wirklich großartig. Das kann ich nur bekämpfen, wenn ich den Leuten sage, wo es hingeht, wenn es falsch ist. Sonst werden sie es nicht tun. Und da muss ich sagen, da bin ich eigentlich dankbar für dieses Corona-Ergebnis. Das Corona hat jetzt irgendwo doch gezeigt, Menschenskind, die Natur ist stark. Die Natur ist vielleicht stärker wie wir alle zusammen. Die ist vielleicht stärker, die putzt die Atompumpen auch weg, alle. Ist ja kein Problem, fallen die runter in die Mitte. Und da müssen wir jetzt schauen. Und da haben wir jetzt Beispiele, bitte. Und da zeige ich jetzt nur, wie wir denken, bitte. Zwischen Dänemark und Deutschland wurde ein Zaun errichtet. Wunderbar. Weil die Wildschweine, die die Schweinepest hatten, nach Dänemark hinübergewandert sind. Wunderbar. 25 Millionen Euro investiert. Dänemark hat gemeinsam mit Deutschland gezahlt. Ein Zaun. Was haben die Schweine am nächsten Tag gemacht? Die sind in der flachen See da oben, sind sie ins Meer hinausgeschwommen. Die Alten haben die Jungen begleitet, die sind um den Zaun herumgeschwommen. Ein anderer Teil hat sie unter den Zaun durchgegraben. Schweine haben einen starken Rüssel und die anderen sind in der Nacht bei den Zollbeamten über die Straße durchmarschiert. Die Natur hatte sofort eine Lösung. Der Mensch hatte geglaubt, mit einem Zaun wird das machen. Na bitte, die Schweinchen konnten es nicht abhalten, aber ihr glaubt, dass ihr den Coronavirus lösen könnt. Mit einer Spritze. Das wird nicht so sein. Die Natur ist nicht so idiotisch, dass sie sich mit einer Spritze sozusagen, weil ich sehe den Coronavirus ja nicht einmal, wo der kommt. Das ist ja für mich eine Lachnummer. Aber da bin ich jetzt wieder bei Ihnen. Die Industrie hat das forciert. Ich kann Ihnen zeigen, das hat global auch noch niemand. Ich habe sie fertig. Wo sind Corona, am meisten Corona-Fälle und wo habe ich am meisten SO2 und NOx-Emissionen? Weiß kein Mensch, was das ist. Sage ich auch nicht jetzt. Ident. Globale, flächendeckende Karten, ident. Und ich hatte dort, wo Europa und USA ist, habe ich 70-80% der Corona-Fälle und im Rest der Welt, die aber mehr Weltbevölkerung haben als wir, habe ich kaum Fälle. Ja, bumm. Das ist schon richtig, die Industrie. Aber das heißt nicht, ich muss nicht gegen die Industrie sein, sondern die Industrie muss sich nach den Naturregeln verhalten. Sonst darf sie es nicht machen. Ich bin immer ein bisschen ein Technikliebhaber gewesen, aber die Technik darf nicht so weit hinausgetragen werden, dass sie die Natur kaputt macht. Geht nicht. Die Natur hat Regeln. Und wenn wir die Naturregeln noch nicht kennen, weil wir noch zu dumm sind, entschuldigen den Ausdruck, aber es ist so. Na okay, dann müssen wir etwas warten. Dann darf ich nicht jetzt nur, weil ich verkaufen kann, etwas verkaufen und ich sage, jetzt müssen jetzt, was der Kuckuck, 7 Milliarden Leute müssen jeden Tag ein Pulver nehmen gegen Coronavirus. Wunderbar. Vielleicht hilft's oder vielleicht hilft's nicht. Ich werde Ihnen ein lustiges Beispiel erzählen, dass man sieht, wie weit das geht. Mein Vater war ein begeisterter Waldgeher, so wie auch ich, war viel im Wald draußen und ist immer mit einem Zecken nach Hause gekommen. Der hat sich bei ihm angefressen. Und dann war er vor 40 Jahren oder 55 Jahren, war er einer der Ersten, der eine Zeckenenzephalitis hatte. Er hat einen Arzt gehabt, der ihn betreut hat. Und dann ist er noch 2 Wochen, hat er 20 Kilo verloren, hat immer 41 Fieber gehabt herum, war wirklich ziemlich weit down. Und danach ist er zu mir gekommen und gesagt, du Walter, schau dir das an. Der Zeck beißt nicht mehr an. Moment. Der Körper hat den Widerstand gehabt, gegen diesen Zecken etwas zu entwickeln, das den Zecken von vornherein vom Anbeißen gehindert hat. Hat kein Mediziner zusammengebracht.
Ja, jetzt haben wir dich nicht mehr gehört. Das war natürlich ein wunderschönes Beispiel. Vielleicht, Walter, du hast zuerst erwähnt, eine ganz große Expertise. Und zwar eben die Bewertung von Ressourcen und die globale Sicht der Dinge. Was haben wir denn überhaupt auf der Welt und was haben wir Gutes und was haben wir weniger Gutes? Und das dann auch noch zu bewerten, eben nicht nur nach Dollar, sondern auch aus anderen Gesichtspunkten her. Wie kann das jetzt funktionieren, dass wir diese Auswertungen bekommen können und den richtigen Leuten zukommen lassen? Wie aktuell ist das? Wo kann man das einsetzen?
Das kann ich heute global einsetzen. Ich kann das Prinzip, ich springe jetzt wieder 30 Jahre zurück, was ich vor 30 Jahren gemacht habe. Und das ist ein Punkt, steht da drinnen, was die Natur als Dokument uns aus der Vergangenheit liefert. Ich habe vor 30 Jahren, habe ich von einem großen Forstbetrieb beauftragt worden, das sind Waldschäden. Na bitte schön, der Herr Meyer ist damals 3 Jahre durch den Wald gelaufen, hat Messungen gemacht, Auswertungen gemacht, viele Sachen gemessen, Windrichtungen gemessen, Emissionendaten versucht. Das Spannende für mich damals, ich konnte das Ganze nur hinbringen, weil sich 3 Leute getroffen haben. Kooperation. Einer war bei der Industrie tätig als Forstmann, weil die Industrie hat noch Hölzer in den Bergwerken gehabt damals, heute nicht mehr. Der zweite war ein Wissenschaftler, ein Spitzenmann in der Bewertung, im Prinzip in der Zuwachsfrage. Und der dritte war ich. Einer alleine hätte nie das Wissen gehabt. 3 Köpfe konnten das lösen. Zum Schluss bin ich dann, habe das Gutachten gemacht und wir haben dann gewonnen. Das war vielen nicht angenehm. Aber es ist der Wald wegen des Schadens aus einer Emission, das heißt, aus einem Rauchfang herausgekommen ist, ist im Prinzip der Schaden da gewesen. Der Baum ist 25% weniger gewachsen. Das muss man mal dokumentieren, vor Gericht so dokumentieren, dass der Richter dir das glaubt. Das ist gelungen. Da haben viele Leute dagegen geschossen, aber es ist gelungen. Wir haben etwas Wunderbares beim Baum. Der Baum hat einen sogenannten Jahrring. Das ist ein Dokument aus der Vergangenheit. Aufgrund der Jahrringanalyse konnte ich damals, vor 30 Jahren, genau feststellen, auf einem selben Standort wäre der um 25% mehr gewachsen. So ist er weniger gewachsen. Der Schaden ist die Differenz. Das war die ökonomische Bewertung. Heute bin ich so weit, dass ich die ökologische Bewertung mitvollziehen kann. Wir haben aber viele Fälle gewonnen, in dem Fall aber eigentlich nur in Österreich. Und jetzt geht's spannend weiter. Wir konnten damals keine ökologische Bewertung durchführen. Was ist die ökologische Bewertung? Das ist viel. Das sind jetzt drei Sachen, die muss ich vielleicht kurz erklären. Die Begriffe Nachhaltigkeit, Exponentialwachstum, Kreislauf. Was passiert denn, wenn jetzt ein Baum geschädigt ist? Nehmen wir ein einfaches Beispiel, das wird jeder verstehen. Es hat einen Atomkraftunfall gegeben. Das blöde Tschernobyl ist explodiert. Dann hatten wir das Pech in Europa, dass wir einmal im Jahr hatten wir Ostwind. Genau an dem Tag. Und dann hatten die Bayern noch ein größeres Problem, dass es geregnet hat an dem Tag. Der Ostwind hat zuerst das Tschernobyl gebracht, die schlechte Luft mit dem verseuchten Atomunfall, Sachen drinnen. Und dann hat es in Bayern geregnet. Die Wildschweine sind im Prinzip alle verseucht. So, du hast gebiebst bei mir, Entschuldigung. Jetzt habe ich, wie lange sind die Wildschweine verseucht? Na bitte, ich habe da Halbwertszeit. Die geht 20.000 Jahre. Das heißt, bis das Wildschwein jetzt so vernünftig ist, dass es diese Atomstrahlung nicht mehr innehat, dauert es 20.000 Jahre. Das heißt, der Schaden bei den Wildschweinen in Bayern ist 20.000 Jahre lang hervorzurechnen. Niemand hat es bis jetzt gerechnet. Ist ein ökologischer Schaden. Weil hat niemand gerechnet. So, was haben diese Schweine jetzt noch? Diese Schweine arbeiten jetzt aber den Boden durch. Die haben mit Pilzen zu tun. Das ist ein einfaches Beispiel, das erzähle ich gerne. Von meiner Mutter, eine Studienkollegin, war die Wurzelchefin in Österreich. Da bitte, die hat mir einmal einen Stein gezeigt und gesagt, Walter, komm her, da sind wir einen Berg hinaufgekommen, da ist eine kleine Buche gestanden, weil lauter Geröll war, und da ist eine Wurzel durchgewachsen, durch einen 1 Meter großen Stein. Die hat aber 250 Jahre gebraucht. Dann war sie durch. Ja bitte, wie ist die Erde entstanden? Im Prinzip die Algen und Pilze sind ans Land gegangen, die Pilze und die Pilzwurzeln, die heute das größte Lebewesen auf der Welt ist, ein Pilzwurzelsystem. Fertig. Das ist Quadratkilometer groß. Nur sehen wir nicht. Wir sehen nur das Schwammerl, das oben rauskommt. Aber unten ist das gesamte System mit Pilzwurzeln vernetzt. Und die Pilzwurzeln haben im Prinzip ja die ursprünglich auf der Erde nur vorhandenen Steine durchgebohrt und über ein paar Millionen oder Milliarden Jahre haben sie aus diesen Steinen dann im Prinzip kleine Steine gemacht. Aus den kleinen Steinen ist dann im Prinzip Erde geworden. Aus der Erde hat sich dann ein Pflänzchen entwickeln können und so ist das Ganze über Pilze gestanden. Das heißt, die Pilze, und wir wissen von den Pilzen heute, und das zur Information, wir kennen von den Pilzen ca. 1% der Pilzsorten. Na bitte, wir sind irrsinnig schlau. Irgendein Mediziner hat einmal ein Glück gehabt, dass er irgendein Pilz, und seitdem ist ein riesen Pharmaziemittel entstanden. Eines der bekanntesten. Das ist aber 1% der Pilze, die wir kennen. Nein, 1% haben wir nicht einmal eine Ahnung. Ja, da sind Lerneffekte drin in einem Ausmaß. Und da sage ich, weil ja die Frage war, was tun wir dagegen? Arbeitsplätze habe ich kein Problem. Der Kopf ist unglaublich. Und ich habe gerade früher haben wir richtig geredet, wie problematisch die Industrie alleine ist. Aber es ist eben nicht die Industrie, sondern wenn ich weitergehe, die Industrie heißt ja nicht, dass ich jetzt Schreibmaschine tippen muss oder dass ich ein Auto mit 250 km/h mache und dann reduziere ich die Geschwindigkeit auf der Autobahn, weil wir es eh schon wissen, auf 80 oder auf 100 oder 120. Na, das ist nicht schlau. Das heißt, wir können ja in der Intelligenz Unglaubliches erreichen. Da haben wir Aufgaben ohne Ende. Das ist eine Wachstumsphase ohne Ende. Und nur, weil ich mit Begeisterung auch Computerfreund war, und der Computer ist immer noch was Gutes. Nichts gegen den Computer, aber ich muss ihn richtig einsetzen. Wenn ich den Computer richtig einsetze, dann habe ich was. Aber bitte, der Kopf, eine Festplatte ist voll. Wenn ich den Computer einen Nagel hineingebe, fertig, Ende. Jeder, der zuhört, hat im Prinzip pro Tag ca. 14.000 bei seinen Ganglien 14.000 kleine Elemente, die täglich, ich wiederhole es, dazu wachsen. Das Hirn wird nicht voll. Das ist keine Festplatte, die voll wird. Oh, da müssen wir nachdenken anfangen. Was haben wir denn dafür ein Potenzial an Intelligenz, das wir nicht nutzen, das wir immer mehr nutzen könnten? Und ich bin ein Technikfreund, das ist auch begeistert. Aber ich darf nicht mit der Technik die Natur kaputt machen. Sondern ich muss versuchen, diese enormen Vorteile, die die Natur aufzeigt, zu nutzen. Fertig.
Ja, und dann
Ja,
kommt
da.
der Realismus dazu, würde ich mal sagen. Oder das, ich sag mal, das Verhältnis. Weil wenn du ansprichst Computer, natürlich, sie sind eine, was wir heute mit dem Internet nutzen können, ist ja eigentlich für mich zumindest eine Riesenbibliothek, ein Riesen, ach, Informationspotenzial. Aber brauche ich deshalb, wenn ich jetzt Computer nehme oder Handy nehme, jedes Jahr einen neuen, nee, ab und zu tun's auch einfach mal neue Ersatzteile. Aber wir haben ja eine Generation oder gerade ein Verhaltensmuster, höher, schneller, weiter, besser, aber nur in der Produktion, sprich alle 2 Jahre ein neues Handy, alle 2 Jahre kommt ein neuer PC raus,
Absolut,
obwohl es
absolut
der
richtig.
alte
Entschuldigung,
noch
dass ich ihn
tut.
unterbrochen habe. Absolut richtig, was ich sage, was du sagst. Das ist ganz logisch. Aber im Prinzip, das heißt ja nicht, dass der Computer was Schlechtes ist. Ich muss ja nur die Dauer erhöhen. Ich muss ein bisschen mehr tun mit dieser blöden Kiste. Aber wenn ich jetzt Leute hinter einem Computer etwas hineinschreiben lasse, die nur Blödsinn sagen, und ich kriege das zentralistisch auf den Globus verteilt, habe ich ein Problem. Da
Klar.
landet bei allen der Blödsinn. Genau das passiert heute. Und jetzt beginnen sich aber trotzdem einige Systeme aufzubauen, wie auch wir bei OkiTalk, wo Leute plötzlich reden können, in einer Form, die nie möglich war. Wir wären ja über eine normale Zeitung, wären wir in 100 Jahren nicht zusammengekommen. Und bei Sprechen auf einem Dorfplatz von vor 300 Jahren wären wir auch nie zusammengekommen. Jetzt haben wir die Technologie. Unglaublich. Das heißt, die Technologie kann etwas und ich bin dafür. Und das ist genau mein Ansatz. Das heißt, wenn ich jetzt aber rechne, der Computer herstellen hat so viel Natur kaputt gemacht, der müsste dann ein bisschen mehr kosten. Oder im Prinzip das Plastik, das dem Walfisch im Bauch landet, das hat einen Schaden verursacht. Bumm. Oder die schlechte Luft, die herausgeht irgendwo, ganz egal bei wem. Bei der Industrie? Nein, aber alle Leute fahren auch mit dem Auto, da kommt genauso ein Blödsinn heraus. Alle Leute heizen mit Energie, auch in Ordnung, aufpassen. Wir müssen also sehr, sehr aufpassen, wer zuständig ist für was. Es ist nicht nur die Industrie, aber die Industrie nutzt natürlich auch die Dummheit der Menschen. Und
Ja, und
sagt,
das
geh mal.
Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen, also in der
Nochmal, aber
Form.
das ist ja, aber Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nur, wenn ich neben der ökonomischen Komponente auch die ökologische Komponente mitkalkuliere.
Das meine
Dann
ich ja.
kann ich, genau, und dann kann, und meine Rechnung ist fertig, die kommt in den nächsten Wochen raus. Und da kann ich sagen, wir haben so viel Trillionen verdient, global, über die letzten 20 Jahre, aber wir haben zweimal so viel kaputt gemacht. Bumm.
Genau
Dann bin ich
das.
dort. Und dann muss ich eigentlich sagen, genau dort will ich hin. Und dort brauche ich Unterstützung. Genau dann kann ich sagen, sorry, ihr habt es alle wunderbar verdient, aber wer macht denn den Schaden wieder gut? Wer saniert denn den Schaden? Wer zahlt denn den Schaden? Der den Schaden verursacht hat? Oder der Herr Minister, der nicht aufgepasst hat? Oder wir alle? Und das ist genau der Ansatz, der heute ist. Wir alle. Jetzt plötzlich haben wir ein Climate Change. Na, bitteschön, dort wo ich wohne, hat es einmal 2 Kilometer Eis gegeben über mir. Du hast kein Auto gefahren, keine Industrie gewesen. 2 Kilometer Eis. Na ja, bitte, warum? Das heißt, wenn die Natur was ändern will, dann ändert sie es. Aber jetzt Climate Change heißt, wir haben Schaden gemacht. Alle müssen zahlen, weil ja jeder CO2 ausatmet.
Ja,
Aufpassen. Genau das passiert
Walter,
heute.
ist der Schaden wirklich bezahlbar, ehrlich gesagt? Ich glaube
Nein,
mal
der ist
nicht.
nicht,
Du
nein,
kannst ein
absolut
Leben
nein.
nicht bezahlen.
Jawohl, jawohl, da bin ich dafür. Aber wenn alle rechnen in Dollar, muss ich denen Dollar gegenüberstellen.
Der
Ich kann
Thomas
denen nicht
möchte was
sagen, das mache ich
sagen.
seit 30 Jahren und sage, ein wunderschöner Baum, was da alle Freude haben. Der sagt, sorry, da habe ich 1 Million eingenommen. Fertig, blöder Baum, weg. Bumm, geht nicht. Das ist ganz klar, dass das so geht das nicht. Wir müssen tatsächlich die Werte exakt quantifizieren. Und sagen, das ist es. Und das kann nicht technologisch. Ich komme dann zum Schluss noch auf die Technologie. Die kann das heute plötzlich global, täglich. Fertig. Mehr brauchen
Danke, danke. Walter, lass mal den Thomas. Thomas, bitte.
Ja, es ist jetzt eine hitzige Debatte hier entstanden. Ne? Und ich möchte vielleicht die Quintessenz, die mir darüber gekommen ist, jetzt sagen. Und zwar ist das ja, wir sind einfach aufgefordert, mehr Demut zu entwickeln, ja, und das gemeinsam, ne? Da können wir natürlich bei uns selber anfangen, aber insgesamt werden wir die Erde nur dadurch sinnvoll bewirtschaften in weiterer Folge, wenn wir sie respektieren. Und weil das so umfassend war, würde ich einfach vorschlagen, machen wir vielleicht eine Musikpause. Und da ist ja eh ein Lied, das gerade die Demo den Mittelpunkt stellt, ne? Das Mafio, Farruko und Akon und Reggae. Ist es okay?
Passt schon, jawohl.
Que nadie se acuesta, normal se queda la familia contenta. Yo siempre velaré por ustedes, tenganlo en cuenta. Vendan mi carro, los relojes y la cadena. Y eso es material y esa mierda uno no se lleva. Disfruten de la vida y hagan pile cosas buenas. Siempre estaré presente cuando mi música suena.
Suena.
Ja, Walter, du hast ja sehr ausführlich die Zusammenhänge zwischen ökologischen Gesichtspunkten und ökonomischen Gesichtspunkten dargelegt. Und dann irgendwann so zwischendurch sehr detailliert, aber ohne Zusammenhang über Energie gesprochen. Wie hängt die Energie mit Ökologie und Ökonomie zusammen? Das ist doch sicherlich eine wesentliche Komponente in der Gesamtbetrachtung.
Ist eine wesentliche Komponente. Wir hatten ja, wenn wir an die Energie zurückdenken, die letzten 200 Jahre, zuerst hatten wir Holzenergie aus. Wir hatten nichts anderes wie Holz. Dann sind wir von Holz Schritt für Schritt auf Kohle gegangen. Die Braunkohle hatte ein Problem. Die Braunkohle hatte sehr viel SO2 drinnen und SO2 und Wasser, es regnet fast überall auf der Welt, gibt Schwefelsäure. habe ich heute noch das Problem. Dann ist man von Braunkohle, die sehr schlecht war und die Leute haben TBC erhalten und haben gehustet dabei, ist man auf Steinkohle. Na klar, da hat man mehr Energie gebraucht, hat Steinkohle gehabt, aber alle hatten nicht Steinkohle. Das heißt, Energie hat immer etwas zu tun mit dem Land. Nicht jedes Land hat die gleichen Energieformen, die es vielleicht brauchen würde. Nun, dann ist man von der Kohle aufs Öl umgestiegen, dann hat man auch Schwefel wieder drinnen gehabt. Und das ist für mich ein eindeutiger Zusammenhang, den weiß ich seit 30 Jahren, die Leute reden nicht drüber. Wenn das Meer, pH-Grad im Meer steigt, ja okay, bitte, wenn da SO2 hinausgeht, dann ist Schwefelsäure geboren. Nun, Schwefelsäure rinnt, ein Teil wird sich einlagern im Boden und ein Teil wird hinunterrinnen. Und dann habe ich die Schwefelsäure im Meer. Das heißt, das ist im Öl drin oder ist auch im Gas drin, aber immer weniger, wir verbrauchen immer mehr Energie. Und das Zweite ist, beim Verbrennungsprozess entsteht NOx. Kein Mensch rechnet das. Aber bitte NOx plus ein bisschen Wasser drauf vom Regen gibt Salpetersäure. Na bitte, habe ich noch einmal eine Säure. Na, und ich habe jetzt durchgerechnet, wie viel das ist. Das ist keine kleine Menge, die wir als Säuren produzieren global. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip, Dummel, wir müssen sagen, das gehört verboten, aus, Punkt. Weil sonst entsteht ein Schaden. Und der Schaden ist global. Das hat niemand gemacht. Das ist genau das, wo die Energie hingeht. Auf der anderen Seite tue ich seit ein paar Wochen sehr intensiv die Kalkulation, bin ziemlich fertig. Was haben wir denn für nachhaltige Energien? Erst einmal das Problem bei den nachhaltigen, die nicht nachhaltigen Energien, so nenne ich sie, die werden in 50, 100 oder 200 Jahren aus sein. Und das Zweite ist, die sind leicht zentral gewesen. Da hat einer ein großes Loch hineingebohrt und hat Öl für die nächsten 10 Jahre gefunden. Sehr viel, dass er Milliardär oder Multimilliardär geworden ist. Wunderbar. Da ist aber überall der Dreck rausgekommen. Und jetzt habe ich aber naturnahe Energie, die ist aber immer dezentral, bitte. Das ist ja nicht einfach. Dezentral heißt jetzt, die fällt überall an, überall weht der Wind, überall scheint die Sonne, nicht überall gleich viel, dort ein bisschen mehr, dort ein bisschen weniger. Überall regnet es. Ich brauche kein großes Kraftwerk, dass ich die Energie, die im Regentropfen steht, herausholen kann. Ich habe Technologien, sind fertig heute. Das heißt, die dezentralen Energien schaffen es, jede einzelne Familie in einem kleinen Häuschen oder in ihrer Wohnung oder Flat zu bedienen. Kein Problem. Habe ich genug Energien da? Das ist mehr genug, als wir brauchen. Aber die dezentralen Energien schaffen es nicht, diese Großverbraucher zu bedienen. Und genau das war mit eines unserer Probleme, dass wir im Prinzip in der Industrialisierung eigentlich die vielen Kleinen, den Großverbraucher, billige Energie geliefert haben. Weil jeder kleine Haushalt hat ein bisschen mehr gezahlt, dass der Große ein bisschen weniger zahlen musste. Und den Schaden haben wir gar nicht gerechnet. Das war falsch. Nicht, dass wir was produzieren. Na, bin ich nicht dagegen. Aber es darf kein Schaden an der Natur entstehen. Die Problematik dabei ist aber nur gewesen, dass wir vieles nicht verstanden haben. Wie ich das erste Mal gesagt habe, dass wenn SO2 herauskommt, dass der Schwefelsäure gibt, haben sie mich ausgelacht. Aber es ist so. Und ich habe heute Schadenskarten von der ganzen Welt fertig. Ja, da weiß ich genau, wo was geht. Da weiß ich genau, wie der Schaden ist. Ich komme dann zu den Lösungsansätzen. Und das ist genau, was wir eigentlich missen. Die Energie ist die treibende Kraft gewesen, die Schäden verursacht hat. Keine Frage. Ohne Energie hätten wir aber vieles Positive nicht erreicht. Wir müssen aber schauen, dass wir von der Energie wegkommen, die uns Schäden bewirkt, und so umsteigen, entweder reduzieren, fein, dann haben wir es zu reduzieren, aber wir dürfen nicht Schäden durch Energie haben. Geht nicht. Und wir dürfen aber, es ist eben nicht nur die Energie, die Schäden verursacht, sondern es war bei mir auch schon vor 30 Jahren, da waren ein paar Großindustrien, mussten zahlen, aber die haben nicht 100% der Schäden gezahlt. Weil dann hat ja gesagt, damals schon, ja bitte Herr Meier, jetzt rechnen Sie aus, wie viel haben denn da der Ausbrand mitgemacht und wie viel haben die Autos mitgemacht. Das war vor 30 Jahren eine Schadenskalkulation, die hatten wir angestellt. Aber es war eine spannende Rechnung. Das heißt, es sind ja am Schaden alle beteiligt. Aber natürlich der Großverbraucher an Energie oder als Emittent, das war ja nicht nur, es ist ja nicht nur um Energie gegangen. Es hat ja Kraftwerke gegeben, also nicht Kraftwerke, es hat Industrien gegeben, die alle möglichen Schadstoffe hinausgeblasen haben. Die ganzen chemischen Elemente sind irgendwo da. Da wird es sehr kompliziert. Da wird es eben das, was die Leute nicht verstehen. Und das hat aber jeder wegreduziert. Hat also gesagt, na, da ist nichts, bei mir nichts, oder ist nicht nachweisbar, oder kann nicht sein, oder ist falsch, oder es gibt noch keine Studie dazu, und. Und was wir auch nicht wissen bei der Energie, aber bei den anderen Industrien, ist zur Zusammenwirkung. Jeder von Ihnen kann mir sagen, ich kann ein, zwei oder drei Glas Wein trinken oder ein Stamperl Schnaps oder zwei Bier oder was immer. Fangen Sie mischen an. Sie wissen nicht, wo Sie landen. Sie haben keine Ahnung, wie die Kooperation dieser Schadstoffe für den Körper wirkt. Nein, bitte, wir haben aber chemische Elemente ohne Ende. Und dann haben wir ja nicht nur die chemischen Elemente, dann haben wir eine Natur. Die Natur hat ca. 2 Millionen verschiedene Pflanzen und Tierarten. Die hat verschiedene meteorologische Bedingungen, geologische Bedingungen, bodenkundliche Bedingungen. Die sind alle paar Quadratmeter anders. Und versuchen Sie bitte, einen Mohammedaner aus der Sahara mit seinem Kamel nach Nordsibirien, nach Jakutsk, mit einem Rentier auszutauschen. Die Leute sind beide weg. Beide verstehen ihre Natur. Nur ihre Natur, nicht die andere Natur. Das heißt, die Naturmodellierung kann nur mit lokaler Expertise gehen. Der Sahara-Mensch versteht nichts von Nordsibirien. Keine Ahnung. Und genau da liegt die Problematik in der Natur. Das heißt, es bedingt und es zwingt zur Kooperation. Sonst geht es nicht. Das heißt, und auch wenn wir es lösen wollen, wir brauchen globale, prinzipielle Lösungen und wir brauchen auch lokale Lösungsansätze. Weil ich kann nicht eine Regel oder ein Softwareprodukt sagen, das ist in der Sahara gleichgültig, als wie das in Jakutsk ist. Ostsibirien. Na, das wird nicht funktionieren. Das denkt niemand so weit. Jeder glaubt, er ist alleine zuständig für sein. Und der Politiker ist der oben, der sagt, natürlich bin ich zuständig für meine Region. Nein, nix. Aus, lieber Politiker. Wenn ihr nicht die Natur beginnt zu verstehen, dann liegt ihr falsch mit eurer Politik. Ob das links oder rechts oder oben oder unten, was immer das für Politik ist. Alle falsch.
Ja, das ist ja hochspannend. Aber wie kommst du jetzt zu den zentralen Fragen? Und zur Bestätigung, dass das die zentralen Fragen sind, wie soll das funktionieren?
Viel Arbeit war es. Ich habe jetzt einen Businessplan fertig, der ist an sich nur 25 Seiten, der hat aber ein kleines Buch fertig, das ist ca. 200 Seiten, das, was ich jetzt gesprochen habe, wird fertig, das wird es digital fürs Erste geben, das wird in 4 Wochen fertig sein und ich bin derzeit mit sehr großen Institutionen, weil ja alle Lösungen suchen. Nach Corona hat sich etwas Unglaubliches getan. Wenn ich das, was ich heute sage, vor 3 Monaten gesagt hätte, hätten viele gesagt, dem ist ja nicht gut. Corona hat etwas bewirkt. Und das ist für mich das Positive gewesen. Und was es zu tun gibt, ist nur gemeinsam und global etwas zu unternehmen. Das heißt, ich habe das erste Mal ein Businessmodell aufgesetzt, das gibt es kein zweites Mal. Es müssen die Experten kooperieren, es müssen die Länder kooperieren, und zwar 193 Länder, sonst braucht man nicht, weil wenn eins falsch liegt, haben wir alle nichts davon. Dann liegt eines falsch, dann blast der Wind in die falsche Richtung oder was immer, haben wir ein Problem. Das ist ein Prozess, das ist ein schwieriger Prozess, keine Frage. Da bin ich heute ganz einfach, durch habe ich einen lustigen, die Leute lachen über meinen Begriff, den Homo Avastu. Ich darf ihn kurz erwähnen, bevor ich zur Lösung komme dann noch. Der Homo Avastu, nix Homo Sapiens. Avastus setzt sich aus 2 Begriffen zusammen, aus Lateinisch Avasturus und Tumultus. Beides ist Avastu. Was hat das geheißen? Avasturus ist gierig und Tumultus ist dumm. Punkt. Kooperation beider ist gierig und dumm. Es könnte sein, dass das da ist auf der Welt. Das müssen wir aber sanieren. Das ist nicht langfristig. Das kann nicht funktionieren. Und genau müssen wir vom Avastu wegkommen. Und das heißt, das ist für die Politiker eine einfache Aufgabe. Ich bin immer so ein einfacher Denker auch gewesen. Wir haben 3 große Probleme. Wir haben Faule und Fleißige. Wir sollten ein bisschen mehr Fleißige haben. Wir haben Intelligente und Dumme. Wir sollten ein bisschen mehr Intelligente haben. Das ist eine Schlüsselfrage der Ausbildung. Und wir haben Gauner und Ehrliche. Wir sollten versuchen, mehr Ehrliche zu haben. Bitte, das wäre eine Zielsetzung für eine zukünftige Ausbildung. Ist heute nicht gegeben. Niemand sagt das. Aber genau das brauchen wir. Und genau dort möchte ich eigentlich hin, dass ich ein komplett neues Businessmodell aufsetze und zum Schluss werde ich dann erzählen, was wir können, was heute technologisch nachweisbar ist. Weil wenn ich nicht nachweisen kann, ist der Lerneffekt beim MHR. Wenn ich nicht nachweisen kann, wo der Schaden ist und dass der Schaden ist, dass er so viel wert ist, kein Mensch wird mir glauben. Niemand. Das muss ich nachweisen. Das konnte ich vor 30 Jahren in ein paar Gerichtsverfahren, bis zum obersten Gericht ist das gegangen. Und da haben viele keine Freude gehabt, auch Regierungen keine Freude gehabt. Aber genau das ist die Schlüsselfrage. Wenn wir nicht nachweisen können, in Dollar oder in Euro, wie groß der Schaden ist, wo er ist und warum er ist, geht nichts weiter. Da können wir philosophieren noch 1000 Jahre. Haben wir ausphilosophiert. Baut den aber 1000 Jahre. Das ist eigentlich die Frage. Dann zum Schluss jetzt gerne, wenn Fragen noch sind oder wenn du hast, Thomas, Fragen hast, weil sonst möchte ich zum Schluss ein bisschen einmal erklären, was haben wir denn technologisch, was können wir machen, wie funktioniert das und wie rasch kann das da sein? Das ist da. Brauche ich nichts mehr warten. Morgen.
Anja, noch warten. Thomas ist in der Moderation. Thomas, bitte.
Ja, gerne. Also bevor wir jetzt noch auf technische Details eingehen, ich würde vorschlagen, dieser große Unterschied, ja, zwischen der Bewertung der ökologischen Schäden und gleichzeitig die Gelder, ja, das wirkt ja irgendwo explodierend. Wie soll das funktionieren? Gibt es da bereits Vergleiche, wenn wir diese Schäden jetzt in die Produktion einberechnen? Wie wirkt sich das auf die Märkte aus?
Ganz kurz noch, und der Gunther ist auch hier im Sprechraum, er möchte gleich auch das Mikrofon bekommen. Walter, dein Mikrofon.
Gleich,
ja, gerne.
Jetzt hören wir dich nicht, jetzt aber.
Ja, jetzt geht's. Passt.
Perfekt.
So, wer soll jetzt sprechen?
Walter, bitte, du.
Alles klar, dann mache ich zum Dings so gegen Ende gehend noch einmal, wie die Lösung aussieht, wo ich auch wieder zurück, ein bisschen zurückgehen kann. Wenn wir von einer Fläche ein Bild haben und Messungen haben, dann können wir einen Schaden beurteilen. Und wie ich schon sagte, der Baum hat den Vorteil, dass er über einen Jahrring sehr lange zurück beurteilbar ist. Was war vor 10 Jahren, vor 20 Jahren etc.? Und damit kann ich exakt den Schaden quantifizieren, weil, wie ich früher schon erklärt habe, der Jahrring sagt mir genau, der Baum hätte bei guter Luft, wäre um 25% mehr gewachsen, bei schlechter Luft, da muss ich aber nachweisen, wo ist die Luft hergekommen, wo hat der Wind diese Luft hingetragen und was hat sie dort ausgewirkt. Das ist eben der Zuwachsschaden. Das ist das, was ich bis jetzt gemacht habe. Das ist der ökonomische Schaden. Über Baum einfach feststellbar, heute auch feststellbar mit neuesten Technologien. Und was sind das jetzt für Technologien, die jetzt wirklich das, weil das, ich bin damals für 3000 Hektar, bin ich wochenlang unterwegs gewesen, dass ich das quantifizieren konnte, konnte es machen. Und jetzt kann ich es aber plötzlich global machen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir sind auch Hersteller von Geoinformationssystemen, Kartografie, und haben jetzt mit ein paar Kollegen, die jetzt mathematisch herausragend sind, noch einmal mathematische Analysesysteme darüber geklebt, das heißt Identification of Images. Wie kann ich jetzt ein Bild analysieren? Wenn ich das Bild, erstens einmal muss ich sagen, wie weit ist die Satellitenbildtechnologie heute? Ich kriege heute offizielle 50 cm Bilder von jedem Punkt der Erde und nahezu täglich. Global. Spannend. Das heißt, ich kann ein Bildchen mir herholen vom Land A, B, C, aus der Ecke mit den Koordinaten und habe dann ein Bildchen. Und wenn ich das Bildchen dann analysiere, weil da muss man auch die EDV beginnen zu verstehen, wenn ich das Bild ansehe, habe ich keine Information. Wenn ich das Bild analysiere im Detail und ich das Analysemethodik verstehe, dann weiß ich, was da los ist. Und wir diskutieren, wir haben ein Riesenproblem, das hängt mit dem Exponentialwachstum zusammen. Vielleicht werde ich das noch einmal ganz kurz erklären, weil das ist das Erste, was ich hoffe, dass wir demnächst machen werden. Exponentialwachstum. Borkenkäfer. Der blöde Borkenkäfer kriegt 500, der legt 500 Eier und in 600 Wochen, in 6 Wochen später, jedes von den 500 Eiern schlüpft ein Käferlein heraus und legt wieder 500 Eier. Und 500 mal 500 sind 250.000. Und 6 Wochen später legt jedes dieser 250.000 wieder mal 500 Eier. Dann bin ich hoch in die Millionen. Und noch einmal 6 Wochen später bin ich in die Milliarden. Und im Winter stirbt das Käferchen nur, wenn es minus 26 Grad hat. Sonst lebt er weiter. Das heißt, er fängt dann im nächsten März fängt mit ein paar Milliarden an, sich zu multiplizieren. Das ist Exponentialwachstum. Und jetzt kann ich aber mit einem Bildchen analysieren, wo ist der Borkenkäfer? Ich bin wieder aufs Gute hinaus zuerst. Wo ist der Borkenkäfer? Und ich sehe, am Bild sehe ich den Borkenkäfer. Und da kann ich das Bild analysieren und sagen, hier ist ein Baum, hier ist ein Baum. Ich muss den Baum schützen. Ich muss etwas tun, dass der sich nicht wieder exponentiell vermehrt, der Käfer. Fertig. Aber ich kann natürlich jetzt auch den Schaden analysieren. Woher kommt der Schaden jetzt? Nicht nur, weil der Käfer hingeflogen ist, sondern weil der Baum vielleicht geschädigt war von einer Industrie, einer Emission. Das hat er mir schon vielleicht ein Jahr vorher gezeigt oder drei Jahre vorher gezeigt. Jetzt kann ich mit der Analytik, kann ich den Schaden global nur mit Einbeziehung lokaler Experten, aber wenn ich die Methodik beibringe, kann es jeder, kann ich es bewerten. Also plötzlich kann ich, da haben wir jetzt die letzten zwei Jahre intensiv gearbeitet, habe eine Methode fertig, wo ich global jeden Quadratmeter analysieren kann. 50 cm Auflösung, das heißt ein 1 Meter mal 1 Meter große Fläche, wird in Farbe aufgelöst und wird als 4 Pixel, 4 Quadrat gezeigt. Nicht, ob das Quadrat schwarz, grün, blau oder gelb ist, dann weiß ich, was da los ist. Aufgrund der Farbe kann ich analysieren. Und das nächste Bildchen, wenn mir das zu wenig ist, dann warte ich halt noch 5 Jahre, dann habe ich 10 Zentimeter. Die Militärs haben es heute eh schon. Und wenn mir das zu wenig ist, dann nehme ich eine Drohne und dann bin ich am Millimeter herunter. Und am Millimeter kann ich den Marienkäfer herausholen. Das heißt, damit können wir plötzlich die Natur analysieren und den ihr zugetragenen Schaden quantifizieren. Das hat überhaupt noch niemand drauf. Aber ich hatte das Glück, dass ich lange Jahre als Ziviltechniker, Bewertungssachverständiger bei den Ziviltechnikern war, mit einem Buch geschrieben hat in dem Dings. Und wir hatten als Erste, weltweit als Erste, ein komplettes Bewertungsmodell erarbeitet. Das war eine große Gruppe. Spannend. Und damit habe ich jetzt aber die Basis, und das ist das Interessante, weil ich kann gegen die Industrie, die sagt positiv, ich habe 5 Millionen Gewinn und ich habe so viele Arbeitsplätze, wunderschön. Nur wenn ich ihm den Schaden hingeben kann, dann muss er umdenken. Und ich sage euch nicht, dass er aufhören muss. Aber er muss umdenken, dass er weiter produzieren kann, aber er darf keinen Schaden machen. Genau dort muss es hingehen. Ich bin nicht gegen die Industrie, aber die Industrie darf der Natur keinen Schaden. Und plötzlich können wir aber den Schaden im Detail analysieren. Das wird das Modell ändern. Nur so geht es zu ändern. Weil wenn wir sagen, das ist wichtig, das ist schön, das kenne ich seit 30 Jahren. Wir müssen es dokumentieren, wir müssen es analysieren und ganz exakt nachvollziehen können. Das können wir jetzt. Und das ist spannend, glaube ich. Das ist eigentlich für mich die Zukunft. Also nochmal, ich glaube, die Industrie in der alten Form ist ein Mist, wenn ich nur Schaden zufüge den anderen. Und der Schaden, bitte, den ich mache, kann aber auch mit einem Computer passieren. Genau dasselbe, wenn ich über diesen blöden Computer nur mehr Mist hinausgebe, und alle Leute werden dumm. Na bitte, dann habe ich auch nichts erreicht. Das sind wir in 3 Generationen sind wir alle dumm. Und wir stehen heute vor der Problematik, dass gewisse auch Emissionen, die jetzt über verschiedene andere Systeme, es muss nicht der Rauchfang sein. Nein, ich kann auch etwas schlucken, ich kann auch etwas essen, ich kann etwas aufnehmen. Das ist vielleicht auch nicht gesund. Na bitte, das sollten wir auch mal analysieren. Wie weit das gut ist, dass wir das alles tun. Genau da muss der Umdenkprozess. Und ich glaube halt, weil ich beide Seiten überzeugt bin zu verstehen, wir können die Seiten nur über den gleichen Maßstab analysieren und gegenseitig verständlich machen. Weil ich sage ja auch nicht von vorn, dass der Businessman nur ein schlechter Mensch ist. Na? Der ist vielleicht, der hat gar nie nachgedacht drüber. Und das haben wir noch mehr und mehr Experten ausgebildet. Jetzt verstehen wir sowieso nicht mehr die Zusammenhänge. Das alte Bäuerlein, das war doch alles. Der hat ein Schweinchen gehabt, eine Kuh gehabt, hat den Baum geschlägert, hat das Haus gebaut, den Stall umgebaut, war alles. Das gibt's heute nicht mehr. Es gibt nur mehr den Experten. Der Experte kennt aber nicht die Zusammenhänge. Die Natur hat aber Zusammenhänge. Und genau das müssen wir schauen. Und solange wir das aber nicht so bewerten können, dass wir sagen, du hast wunderbar, du hast 1 Milliarde Gewinn gemacht, herrlich. Aber der Schaden rund um deinen Betrieb war 2 Milliarden. Bitte, zahl aber diese 1 Milliarde und zahl. Da haben wir auch Methode mit ein paar spitzen Mathematikern, wo ich so, das kann ich verhindern. Und ich kann solche Methoden aufsetzen. Das wird jetzt dauern, ein paar Wochen, dann sind wir draußen. Die Methoden sind da, weil ich kann nur dann mit dabei sein, wenn ich die Sprache des anderen auch spreche. Weil wenn der eine Chinesisch kann und der andere spricht, was ich wurscht, Ungarisch oder Deutsch oder sonst was, dann werden die zwei ein Problem haben miteinander. Ich muss auf eine gleiche Sprache kommen.
Also die Zusammenhänge verstehen, ja, keine Frage. Sind wir wieder bei der Emergenz, beim Hausverstand. Es war eine wunderschöne Abend jetzt. Ich würde vorschlagen, dass wir noch ein bisschen Reggae spielen, um das setzen zu lassen, bevor wir in die Diskussion gehen. Ist es okay?
Ja, kein Problem. Tu nur.
Dann, was heißt denn jetzt? Und dann die Diskussion.
Gut, Gunther, noch ein bisschen Geduld, noch ein Musiksong und dann geht's in die offene Talkrunde und hole ich auch nochmal die Hörer mit drauf. Alles klar, Thomas, soweit? Machen wir das so?
Super.
Wunderbar. Und Musik ab für... Was ist das? Daddy. 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 Daddy Maury Feet. Steht sie Reggae. Und Musik ab. Bis gleich. Reggae.
Mais ressens-tu la puissance du reggae power? Celle qui éveille la conscience des gens dans le désarroi. Musique pour toutes mes guerrières, musique pour mes warriors. Make them know, reggae is hot and on fire. Passe le monde, le peuple a un nouveau parti. Porte-parole du ghetto, au moins l'État est averti. Bajano, la fin est proche pour les pourris. Aucune de leurs magouilles ne restera impunie. As-tu entendu parler du natural mystique? C'est grâce à elle si nous ne sommes pas plus électriques. Mais ressens-tu la puissance du reggae power? Celle qui éveille la conscience des gens dans le désarroi. Musique pour toutes mes guerrières, musique pour mes warriors. Make them know, reggae is hotter than fire. Mais ressens-tu la puissance du reggae power? Celle qui éveille la conscience des gens dans le désarroi. Musique pour toutes mes guerrières, musique pour mes warriors. Make them know. Avec cette recette authentique, naturelle, façon robotique. Pour moi tout ça paraît logique. Retournons à l'essentiel, même sans ordre chronologique. Chaque vibration me rend riche que papa de somme astronomique. Moi je veux retourner au Mali voir mes racines biologiques. Tu ne verras pas de sitôt dans une rubrique nécrologique. Elle sonnera toujours la masse mieux que les antibiotiques. Reggae music, yo. Mais ressens-tu la puissance du reggae power? Celle qui éveille la conscience des gens dans le désarroi. Musique pour toutes mes guerrières, musique pour mes warriors. Make them know, reggae is hotter than fire. Mais ressens-tu la puissance du reggae power? Celle qui éveille la conscience des gens dans le désarroi. Musique pour toutes mes guerrières, musique pour mes warriors. Make them know, reggae is hotter than lava. Veux pas qu'il y ait de problème. Ça calme les tensions, mais en même temps nous booste quand même. Grâce à ces différents styles, on retrouve ce qu'on aime. Il parle de tout dans la vie, il aborde tous les thèmes. Oh, il donne l'aime. Passons maintenant aux choses sérieuses, car mon message est sauvage. Je peux pas m'empêcher de parler de la violence et de ses ravages. Dire qu'on est au courant de toutes les formes d'esclavage. Tant de voir la jeunesse prise en otage. Ressens-tu la puissance du reggae power? Celle qui éveille la conscience des gens dans le désarroi. Musique pour toutes mes guerrières, musique pour mes warriors. Make them know, reggae is hotter than fire. Mais ressens-tu la puissance du reggae power? Celle qui éveille la conscience des gens dans le désarroi. Musique pour toutes mes guerrières, musique pour mes warriors. Make them know, reggae is hotter than lava. Now the movie says
na, dann hol einfach alle rein, Klaus, damit wir diskutieren können.
Ja, hier begrüße ich, gehört von die Anja, die Elvira ist bei uns. Mal schauen, ob wir heute was hören dürfen vor ihr. In Live-Sendung ist sie ziemlich ruhig. Falco, guten Abend, der Germane, der Armin, Gunther hat vorhin schon nach dem Mikrofon gegriffen. Den geben wir auch, glaube ich, das Wort gleich. Anja möchte auch was sagen. Und der Walter ist auch bei uns. Walter, bist du am Mikrofon? Mal flackern nur kurz. Anwesend ist anwesend. Noch wer anwesend hier? Elvira, Falco, Germane? Ja, gehen wir doch jetzt mal den Gunther das Wort und sagen guten Abend nach Hamburg. Schön, dass du da bist, Gunther. Dein Mikrofon.
Ja, hallo, guten Abend. Ich habe eigentlich nur mal so eine kurze Anregung. Ich habe das hier schon öfter mal erwähnt. Es gibt ja die Berechnung für Arbeit, wird dann in Kalorien ausgerechnet. Und wäre das nicht eine Möglichkeit, ich sag mal, jeden Arbeitsschritt, jeden Arbeitsgang, auch das Wachstum der Pflanzen und sowas eben einfach auch mal umzurechnen in Kilokalorien und dann dafür auch dann den realen Preis bezahlen zu müssen, dann würde das vielleicht auch besser zu berechnen sein. Denn heute ist ja der Geldpreis nicht der Wert der Arbeit. Das ist ja Blödsinn. Also, ne, weißt du, was ich meine? Und in der Nahrungsmittelindustrie ist es ja eigentlich auch schon gang und gäbe, dass auf jeder Packung immer steht, wie viel Nährwert Kalorien da drin sind, wenn man da was kauft. Und man weiß ja auch, wie viel Kalorien ein Mensch zum Leben braucht am Tag und so weiter. Also das ist auch schon alles so weit in die richtige Richtung. Nur in der Industrie ist es nicht so. Und wenn ich irgendwo ein Metall bearbeite oder erwärme oder härten will oder sowas, dann musst du da eben Kilokalorien reinsetzen. Und das muss dann eben auch im Preis bezahlt werden. So, das wollte ich eigentlich nur mal so dazu sagen. Es wäre ein Paradigmenwechsel, sag ich mal, für...
Absolut richtig, was Sie da gesagt haben. Ich bin ein bisschen zu spät dazugekommen, aber das Prinzip ist so, wir müssen das Gesamte quantifizieren. Das nützt nichts, wenn man nur den Erlös auf der einen Seite sieht und den Schaden auf der anderen Seite nicht sieht. Und der Schaden kann ja beim Menschen sein, der kann bei der Natur sein. Und bei der Natur wird es natürlich, verstehen wir noch nicht alles, aber wir müssen anfangen. Wir können nicht sagen, es gibt nur Erlöse und der Schaden ist uns nicht interessiert. Weil dann taucht der Faktor Zeit wieder auf. Die Problematik ist, gewisse Schäden sehe ich nicht sofort. Die tauchen erst in 10, 20, 50 Jahren auf. Pop, da müssen wir aufpassen. Weil sonst produzieren wir etwas und haben aber einen Schaden. Das heißt, ist ja genau wie heute die Pharmaindustrie, die sagt heute, sie müssen ein neues Medikament 3 Jahre, 5 Jahre prüfen, bis es zugelassen wird. Na bitte, plötzlich gibt es Zugelassene, die kommen nach 6 Wochen heraus. Eieiei. Kennen wir die Zusammenhänge? Nein. Verstehen wir die Zusammenhänge? Keine Ahnung davon. Aber Business ist machbar damit. So kann es nicht funktionieren.
Wir sind ja auch so ein bisschen fehlgeleitet worden, also gerade hier im Westen Deutschland. Ich weiß noch in den 60er Jahren, wie da die Schaumkronen auf den Rhein geschippert sind. Weißt du, was ich meine? Und das war schon auch wirklich sehr dreckig. Und das ist also wirklich... ich sag mal, sehr viel sauberer in Deutschland und vielleicht auch in Frankreich oder auch in Italien, also Europa, da ist das schon alles sehr sauber geworden. Nur das, was wir, sag ich mal, an Dreck produzieren, das kommt heute, das wird in Indien oder woanders produziert und das geht da in die Flüsse. Also wie soll ich das sagen? Also wir haben hier ein bisschen was getan, dafür, dass es sauberer wurde und haben das eigentlich nur nach außen verlagert und heute laufen die Afrikaner auf den Müllbergen rum, die eigentlich bei uns liegen müssten oder aufgearbeitet werden müssten.
Magst du was sagen, Walter, dazu? Sonst die Anja möchte gern. Also ich habe völlig recht, Gunther.
Oder Walter, Walter hat gerade eine Flugstunde, er wird gleich wieder da sein.
Na dann vielleicht Anja, hoffentlich hört es der Walter. Kann er nicht hören, ist weg.
Ja, er hat Flugstunde, ich hoffe, dass er sich gleich einloggt, kein Problem. Jo. Mache ich mal einen Hinweis für morgen, das passt ganz gut, weil das habe ich heute noch gar nicht gesagt, liebe Hörer, morgen sind wir natürlich auch on air und ab morgen, genau, da haben wir es jetzt auch schon, Donnerstag, und zwar Walter Kuplenk, Recht und Freiheit, retten wir Österreich. Morgen geht's los um 19 Uhr bis 20 Uhr. Dort haben wir eine Stunde Kurzsendung und eine tolle Bewegung. Auch Sie wollen die nachhaltige Welt verstehen lernen. Und jetzt sehe ich, der Walter ist wieder da. Ich gebe das Mikrofon. Ich glaube, alles hat er nicht gehört.
Gefahren, weil ich glaube, ich werde ab und zu beobachtet.
Das war ein regulärer Disconnect gewesen, lieber Walter. Das war ganz normal, das passiert.
Ich habe so kein Problem damit.
Ist okay, Gunther, wenn wir die Anja zu Wort kommen lassen.
Und der Walter ist auch da. Walter möchte auch was sagen.
Ja, die Anja. Ja, bitte gerne. Da. Erstmal Anja auch.
Okay, danke, ihr Lieben. Ich wollte gerade nur kurz noch sagen, was ich immer ein bisschen vermisse. Und sorry, ihr Lieben. Wir haben hier, denke ich mal, gerade wir Leute von OkiTalk. Wir haben für viele Dinge sowieso ein anderes Verständnis und teilweise ein anderes Denken über die Laufe der Jahre uns angeeignet. Und ganz ehrlich, warum fangen wir bitte nicht mal an zu rechnen in Lebenszeiten und Lebenskraft und Lebensenergie? Wir sagen schon so lange, alles lebt, und rechnen immer noch in Dollar. Entschuldigt, ihr Lieben, ich kann einen Schaden in einem Wald von 3 Milliarden Dollar, Euro, was auch immer, hinterlassen. Aber könnt ihr mir mal bitte erklären, wie ihr diesen Schaden Mutter Natur bezahlen wollt? Das geht nicht. Die nimmt kein Geld. Und nicht nur das. Tote Bäume sind tote Bäume, die leben nicht mehr. Ein totes Wildschwein ist ein totes Wildschwein, und ein verseuchtes durch Tschernobyl ist verseucht und ist krank. Das kann man diesem Tier nicht bezahlen. Das macht das Tier nicht gesünder, und es macht es, auch wenn es stirbt, nicht mehr lebend. Sprich, auf gut Deutsch gesagt, es gibt Dinge, die sind unbezahlbar. Und ich glaube, das sollte die Menschheit wirklich endlich mal akzeptieren. Das geht nicht. Ich kann vergangene Jahre nicht mit Geld bezahlen, denn sie sind weg. Ich kann mir 1 Million Dollar bezahlen lassen für 10 Jahre Versuchskaninchen spielen, aber deswegen kriege ich doch die 10 Jahre nicht verlängert in meinem Leben wieder rein. Also mal aufhören, wirklich in künstlichem Geld zu rechnen, sondern mal erkennen, jede Arbeitsstunde ist nicht eine Arbeitsstunde mit Arbeitskraft. Das ist die Irritation, die Verzerrung. Jede Arbeitsstunde ist Lebenszeit und Lebenskraft, und die Lebenszeit gibt mir niemand mehr hinten am Ende wieder drauf. Auch kein Geld.
Also ich kann das nur 100-mal unterstreichen. Was du sagst, ist absolut richtig. Aber wir können das bestehende System nicht glauben, dass wir es ändern können, wenn wir denen noch in der gleichen Dollarwährung zurückgeben. Wir müssen das so rechnen. Und das Ewige schon, und da bin ich von der Bewertungsseite Spezialist, das ist eine Lachnummer für mich. Weil natürlich, wenn ich 3 Jahre Schaden habe, 3 Jahre. Wenn ich ewig Schaden habe, ist es eine unendliche Rente. Na bitte, da ist viel zum Zahlen. Der zahlt wirklich viel. Weil es ist eine unendliche Rente. Wenn etwas komplett kaputt ist, ist eine unendliche Rente. Das heißt, der Schaden steigt dann exponentiell an, der zu zahlen. Genau das heißt eigentlich. Das heißt, weil ich kann dir nicht sagen, 1 Euro, sogar vergiss es, ich verdiene ja 1 Milliarde, zahle ich dir 1 Euro. Bis jeden Tag kannst du 5 haben. Ist nicht das Ergebnis. Wird zu nichts führen. Dem müssen wir sagen, sorry, der Schaden ist als unendliche Rente. Und da weiß ich derzeit noch nicht die Gesetzgebung. In Österreich haben wir zumindest ein Gesetz, wenn du etwas vorsätzlich gemacht hast, dann musst du das unendliche Rente zahlen. Kann auch.
Wem?
Das ist eine unendliche Rente. Der den Schaden hat. Der den Schaden verursacht hat, muss demjenigen, der den Schaden hat, eine unendliche Rente zahlen. Und wenn jetzt die Kinder nachweisen können, dass der Urgroßvater oder der Vater deswegen gestorben ist, dann kriegen das die Kinder. Punkt. Aus. Damit wird natürlich der Denkprozess geändert. Und ich kriege den Denkprozess, weil wenn ich denen sage, die viel Geld sind, zu sagen, wunderbar, ihr dürft nicht zu viel Geld haben, ich muss das Geld weg, sogar vergiss das. Keine Chance. Kriege ich in 100 Jahren nicht auf die Reihe, in 1000 Jahren nicht. Weil das versuchen wir ja jetzt schon seit 2000 Jahren.
Und aber es war Walter, nur die, ja? Du kannst doch keinem Baum oder keinem Wildschwein oder Hirsch Geld bezahlen. Die nehmen keins. Das geht, das meine ich ja. Wir können der Natur selbst nichts bezahlen.
Nein, klar, aber ich muss es mit jemandem, der einen Schaden verursacht, den kann ich nicht sagen, der Schaden, den kann ich nicht quantifizieren, weil er ist groß, er ist sehr groß. Da kriege ich den nicht her. Da habe ich keine Chance. Ich habe Gerichtsverfahren gewonnen. Und da hat man mich bekämpft. Und ich habe gewonnen nur deswegen, weil man mir nicht widersprechen konnte. weil sogar die Richter gesagt haben, jawohl, was der Herr Meyer redet, ist richtig, ist korrekt. Nur der große Unterschied heute, die Richter waren damals noch Leute, die aus einem Weltkrieg gekommen sind. Die haben gesagt, das ist nicht gut, was wir gemacht haben. Heute sind es Experten. Kein Gesamtblick mehr. Das heißt auch, wir haben auch in der Justiz Fragen in der Zukunft. Und solange wir nicht mit der Politik und der Justiz gemeinsam diese Dinge absprechen und abstimmen, wird sie nichts ändern. Aber ich muss auch der Justiz und auch den Schädiger sagen, der Schaden ist, und ich habe die Zahlen sind global fertig. Es gibt ein einfaches Modell. Ich weiß genau, bei so viel Emission ist der Schaden so groß. Ich kenne nicht alle Sachen, aber ich weiß im Prinzip von der Energieseite. Und ich weiß, wie viel Energie wird verbraucht global. Und Energie so viel, dann wird der Schaden so groß sein. Äquivalent. Und wenn ich von irgendeinem Land die Energiezahlen nicht habe, so weiß ich von allen Ländern der Welt, wie groß das Bruttonationalprodukt ist. Na, ohne Energie kriegst du kein Bruttonationalprodukt auf die Reihe. Damit habe ich einen Schätzziffer global. Die sage ich jetzt nicht, aber die ist sehr groß. Die ist größer wie die Erlöse, die wir hatten. Und genau damit will ich angehen. Weil ich kann dem nicht sagen, der oben sitzt und sagt, ich habe 100 Milliarden, das ist mir wurscht, kriegst eine Million Zoll. Nein. Dem muss ich sagen, der Schaden war 120 Milliarden. Du hast ein Problem. Du hast zu wenig zum Zahlen. Genau das muss es sein. Sonst wird der sich nicht bewegen. Das ist der Mensch. Da bin ich wieder bei meinen Homo Avastu. Ja? Der Dumme und Gierige. Punkt. Aus. Von dem gehe ich sowieso nicht runter.
Super, danke dir. Ich würde sagen, dass wir den Walter als nächsten Redner reinholen und sagen, hallo, guten Abend, Walter. Und danke erstmal, Anja.
Hallo, Walter. Hallo, Walter.
Dankeschön, ja. Ja, sehr interessant. Aber ich bin auch nicht gerade auf der Seite jetzt, die Probleme der Welt zu rechnen, sondern ich sehe eher, dass die Menschheit über die Bewusstseinshürde einmal möglichst bald rüberspringen muss durch eine Erweckung, durch eine Vernetzung, durch eine Erleuchtung oder durch irgendeinen Segen, ich weiß nicht wodurch. Erst dann, wenn wir sozusagen von der Marktwirtschaft auf die Vernunftwirtschaft umstellen und Schäden gar nicht erst verursachen, dann kann Heilung global stattfinden und Beseitigung der Kriege und Beseitigung der Hungersnöte, Beseitigung von Verschmutzung. Vorher ist da eigentlich gar nichts möglich, weil jeder einfach doch nur seinen Betrieb retten will, seinen Konzern nach vorne bringen will, in der Konkurrenz steht und gar nicht anders kann. Also wir brauchen die Vernetzung von unten und die Erleuchtungswelle, damit jeder Konsument weiß, was er tut und was er nicht tun sollte. Erst dann können sich die Großen und die Regierungen und die Armeen und die ganzen Konzerne mitändern, weil die ja schließlich auch aus uns bestehen.
Das kann ich genauso unterstreichen. Das ist kein Widerspruch, das ist genau die Kooperation, die ich gehört habe. Das ist eine Schlüsselfrage, liegt ja in der Kooperation. Verstehe ich bei den Problemen, warum das Problem da ist, um die Änderungen vorzuschlagen. Wir müssen Lösungen aufzeigen. Solange wir keine Lösung aufzeigen, wird der oben sitzt, nur Glück sei es auch nicht freiwillig zurückgetreten.
Man hat das leider nicht verstanden, das war ganz abgehakt, Walter. Vielleicht kannst du es wiederholen?
Ich wiederhole es nochmal, aber es ist in einfachen Worten, ich kann dem Kollegen nur zustimmen, was er sagt, klar. Aber freiwillig ist der Kaiser nicht zurückgetreten. Der hat ein Problemkrieg. Freiwillig sind die Kommunisten und die Nazis auch nicht zurückgetreten. Die haben ein Problemkrieg. Das heißt, die Methode muss eine andere sein, weil sonst warten wir ewig, bis die zurücktreten, die jetzt die Modelle falsch sein. Denen muss man in ihrer Sprache antworten. Sonst werden sie nie hören.
Ja, wir haben in der Runde noch die Elvira, Falco, Germane, den wir noch nicht gehört haben. Ist denn da jemand dabei, der was sagen möchte? Ja, guten Abend, Germane.
Ja, grüß euch miteinander. So, die ganzen Aussagen, die sind ja alle sehr, sehr zutreffend. Ich finde allerdings, dass man da, ich habe aber Probleme mit dem Wir-Begriff, wir machen das, wir. Wir, den Begriff nimmt man immer, wenn man Schäden, die irgendjemand verursacht hat, auf die Allgemeinheit verteilen möchte, dann wird dieses Wir immer verwendet. Und also in meinem Weltbild ist es so, dass es, ja, ich sage jetzt mal, Entitäten gibt, die genau wissen, um was es da geht und wie der Hase läuft. Und diese Verdummung, diese Verblödung der Menschheit, die, ja, die geht eben schon 2000 Jahre, wenn nicht schon viel länger. Und die wurde ja absichtlich in diese Wege geleitet, dass es nur um den Kommerz, um ja, die eigene Kohle im Säckel geht, dass es da genügend ist. Und da wird dann eben Raubbau in breiter Front betrieben. Und ich denke mal, das Wichtigste ist, dass die Erkenntnis ist wichtig, dass die Menschen die Zusammenhänge begreifen. Und das ist ja auch schon gesagt worden. Und wo fangen wir da an? Das geht beim Schulsystem los. Also dieses ganze System, was wir jetzt da haben mit dieser Geschäftswertung der Welt, das ist einfach ein falsches System. Also ich würde einfach sagen, wir brauchen ein anderes System, weil so wie es jetzt ist, geht es in den Abgrund und zwar mit Volldampf. Und ja, also ich sage jetzt einfach mal, Systemwechsel voran, das wird das Beste sein.
Magst du was sagen dazu, Walter? Sonst die haben ja, glaube ich, nicht.
Systemwechsel, ja, wir brauchen was anderes, keine Frage.
Anja, möchtest du was sagen?
Ich kann gerne was sagen, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich hatte eigentlich was geschrieben, aber eigentlich, was Walter jetzt beschrieben hat, kurz und knapp, es muss einigen Menschen wehtun, entweder erst finanziell oder körperlich wehtun, bis die in Bewegung kommen. Aber was Germane jetzt sagte, ich weiß nicht, ob es beim Schulsystem anfängt. Ich bin ehrlich, es fängt schon viel, viel früher an. Es fängt schon in den einzelnen Haushalten an, bevor überhaupt die Schule kommt oder bevor sogar der Kindergarten kommt. Wir reden immer, wir müssten, die Zukunft gehört den Kindern oder wir hätten sie von ihnen geliehen oder all diese vielen Sprüche. Nein, die Zukunft ist in einer gewissen Hinsicht jetzt. Und es fängt bei uns an. Denn auch wir sind ja Kinder irgendwann mal gewesen. Und wir müssen bei uns anfangen, nicht immer nur bei den Kindern. Und wir müssen jetzt umdenken und wir müssen in die Gänge kommen. Und vorhin hieß es immer von wegen, ja, was tun wir denn? Ja, was tun wir denn? Was wir tun? Wir philosophieren um die Lösungen drumherum, wie jene in der Spiritualität, die bitteschön um die Erleuchtung drumherum philosophieren, am Philosophieren Spaß haben, aber bitte ja nicht in die Mitte treten, um die Erlösung zu bekommen. Denn, oder Erleuchtung, weil dann können sie ja nicht mehr philosophieren. Was dann? Dann wissen sie nicht, wie es weitergeht. Also ich glaube, wir sollten mal in das Unbekannte springen, indem wir das Unbekannte erschaffen, denn dann ist es nicht mehr unbekannt, und nicht warten, dass andere was lösen oder tun, sondern, blödes Beispiel, ich gehe in den Wald, ich gieße die Bäume im Wald. Wir haben hier eine Quelle. Die Bauern gehen da gerne hin und holen das Wasser für ihre, Entschuldigung, ich habe was gegen Alkohol, Scheißsuff für ihre Weinberge, denn sie machen ja nicht nur Traubensaft draus. Ich gehe gerne in den Wald und mache die Quelle, diesen Wasserhahn auf und gib das Wasser den Tannen, die da stehen und den Bäumen. Und mir ist egal, wer was denkt. Ich mache es vor. Ich warte nicht auf einen Politiker. Ich warte nicht auf einen Wirtschaftsminister. Bis ich auf die gewartet habe, ist der Baum da hinten vertrocknet. Das ist das, was wir müssen. Tun ist meine Bedingung. Ansonsten, ihr Lieben, ich muss arbeiten. Ich wünsche euch einen zauberhaften Abend und ich danke euch für die herrliche Sendung.
Danke für deinen Beitrag, Anja. Es ist also wirklich ein wunderschönes Schlusswort, ja. Vom Philosophieren zum Tun zu kommen. Es begeistert mich. Walter, möchtest du vielleicht irgendwas noch promoten oder noch erwähnen? Oder sonst würde ich vorschlagen, dass wir die letzte Musik einspielen. Die Zeit ist um.
Ich kann eigentlich nur ein Wort sagen. Danke fürs Zuhören. Es ist, glaube ich, spannend, wenn man von vielen ein Feedback erhalten, nicht nur heute, auch das nächste Mal. Und noch einmal, wir müssen etwas tun. Hören allein ist auch zu wenig. Von mir wird es einiges geben und ich glaube, Thomas denkt auch in die richtige Richtung hinein. Wir müssen schon schauen, dass wir ein starkes Team kreieren, das relativ viel bewegen kann. Es geht um das.
Walter, bist du gleich noch offen für den Nachtdoc? Noch ein paar Minuten nach der Sendung Zeit? Frage?
Ja, kein Problem, bin schon da.
Dankeschön. Thomas, dein Mikrofon.
Ja, ich wünsche einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören an jeden einzelnen Hörer.
Radio Poki Toki.